ich noch eine Kleinigkeit sagen. Hier, passen Sie auf, ich arbeite mit einem Freund zusammen, wir waren nicht so befreundet, mit einem Menschen, der Kurt Benfeld heißt. Und dieser Mensch macht etwas ganz Besonderes. In Bad Teinach, kennen Sie Bad Teinach im Schwarzwald, gibt es ein Triptychon. Das ist die sogenannte Lehrtafel der Prinzessin Antonia von Württemberg. Und dieser Freund macht exzellente Führungen durch die Lehrtafel der Prinzessin von Württemberg. Mit jüdischen Augen betrachtet. Und für den mache ich...
Empfehlenswert. Der war ja auch damals mit bei uns.
Der war bei dir mit seiner Frau, genau. Und der hat mit viel Liebe in ein kleines Triptychon gemacht. Ich arbeite mit ihm, das kriegen Sie verteilt. Und er führt sie. Er macht auch Privatführungen. Wenn er 10, 20 Leute bekommt in Bad Teinach im Schwarzwald, führt er sie durch die spannende Lehrtafel, die voller jüdischer Symbolik steckt. Die strotzt. Und er konsultiert mich, weil man Wissen dazu haben muss, Wiebke. Und ich möchte diesen kleinen, von ihm selbst gebastelten Triptychon, Triptychon heißt ein Altar in drei Teilen, schenken. Er ist seine Nummer drauf, wenn alles drauf, Internet kommt. Er macht es super schön. Und wer mit mir dieses Jahr nach Matra kommt, ich gebe ihm einen ganzen Abend, 2,5 Stunden, damit er mit Computer, mit allem, was es dazu gibt, eine professionelle Führung durch diese äußerst interessante Lehrtafel macht. Man kann ihn aber, wie gesagt, auch einzeln buchen. Seine Frau ist mit uns befreundet, er und seine Frau, und er wohnt nicht weit, wie heißt das, Remchingen, Bad Pforzheim, nicht weit von deiner Haustür. Rufen Sie ihn an, sprechen Sie mit ihm, gehen Sie nach Bad Teinach, er macht es exzellent. Den lege ich einfach hier hin. Nee, für einen für dich, zwei für dich. Sie nehmen einfach, oder rumgehen lassen, genau. Bitte aber nicht wegwerfen, ich möchte Sie bitten, das kostet alles Geld. Er macht das mit Liebe und mit Farben. Und Sie wissen, Farbkartuschen kosten Geld. Bitte nicht einfach wegwerfen. Das tut mir weh. Sondern ich habe ihm versprochen, jede wird liebevoll behandelt. Er hat eine Stunde an diesem Triptychon gesessen. Nehmen und wirklich mal überlegen, ob Sie dorthin gehen. Bad Teinach im Schwarzwald. Und das wunderbare Wasser herstellen. Okay, das wollte ich meinerseits sagen. Jetzt gehen wir zurück zum Text. Wir haben gesagt, Elia geht in die Wüste, Assir. Und er geht in die Midbar. Und Midbar, haben wir gesagt, ist die Sprechstätte, die Stätte der Einsamkeit. Das nennt man heute Oasentage. Uli, Oasentage machen viele Akademien. Da zieht man sich zurück und betet und meditiert. Ginster haben wir auch geklärt. Wer kann noch mal kurz sagen, Elfi, was ist der Ginster? Georg Stoll, Ginster, wie haben wir das vor der Pause erklärt, Hebräisch, Georg Stoll?
Also mir steht, das sagt, mir steht Wacholder drin.
Ach so, nee, Wacholder ist nicht richtig, ja, es ist ein Ginster. Da hat Huber recht, der hat sich wirklich botanisch erkundigt. Mhm. Wie haben wir das Hebräisch erklärt, gut, und hilf ihm gerade. Was habe ich vor der Pause erklärt? Kurz.
Ja, ein bisschen Stoll, die tiefe Wurzeln, und es soll auf seine jetzige Beziehung wieder zurückführen.
Genau, die Etymologie des Wortes, Rottem, was heißt Rottem? Wir haben da Rottem, Uli, Rottem?
Ein Eiferzügler, Busch.
Genau, ein Eifer zügeln, da will ich das noch notieren. Also hier zügeln, beherrschen, in Zaum halten, weil das sein Thema ist. Er soll unter einen Ginsterstock gehen, weil es mit seinem Thema Silke zu tun hat. Interessant ist, jetzt pass auf, er kommt ein Bote. Achten Sie darauf, halt, ich will noch den Satz vorher anschauen. Er sagt, er wünschte seiner Seele zu sterben. Achten Sie auf die Formulierung in Vers 4. Es steht nicht da, er wollte sterben. Wieder Präzisionsarbeit, Bruder Freund. Warum steht da, er wünschte seiner Seele zu sterben, Wilma, und nicht, er wollte sterben, Marcel?
Ich denke, er sieht jetzt
Nein, ich will die Formulierung im Moment, nur die präzise Formulierung, lieber Sie. Warum steht da, er wünschte seiner Seele, streng genommen, er fragte seine Seele, er befragte seine Seele zu sterben. Warum steht nicht platt da, er wollte sterben? Wer wollte eben was sagen? Ja, gut.
Ja, er wollte nur eine Auszeit.
Ja, einverstanden? Einverstanden?
Gut. Aber mir sagt doch manchmal, dass wenn der Mensch stirbt und zur Körper hier begraben wird, aber die Seele fährt zu Gott in den Himmel auf. Und wenn der will, dass die Seele stirbt, dann frage ich mich, das ist ja Wahnsinn, das bedeutet die komplette Existenz. Ist der weg, weil eigentlich gleich durch die Seele nach.
Ja, pass auf, gut, dass Jakob fragt. Gut, dass Jakob fragt. In der jüdischen Tradition sind wir bei einem Höhepunkt, weiteren Höhepunkt. Gibt es 5 Ebenen der Seele. Gut, dass Jakob, dieser brillante Mann, fragt. Notieren Sie, die Seele ist nicht gleich Seele. Das ist eben, da muss man eben wieder Hebräisch kennen, ist ja ein guter Freund. Wenn Sie das Wort Seele hören, denken Sie natürlich wie Jakob, auch die Seele lebt noch weiter, warum will er dann sterben? Jetzt wird es nämlich spannend. Im Judentum gibt es 5 verschiedene Ebenen der Seele, sowohl hier unten auf Erden als auch im Himmel. Ich nenne sie immer, ich schreibe sie nicht mit, nur dass Sie es mal hören und merken, wie aufregend, Moraya, darf ich Sie bitten, wie aufregend es ist, Hebräisch zu können. Es gibt 5 verschiedene Komponenten der Seele. Seele ist nicht Seele. Die unterste Ebene ist Nefesh. Die zweite Ebene ist Ruach. Dann kommt Chaya, dann kommt Yechida und dann mit Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Ich wiederhole. Nefesh, dann kommt Ruach, dann kommt Neshama, dann kommt Chaya, dann kommt Yechida. So einfach ist das Geschäft nicht mit der Seele. So dass wenn unser wunderbarer Jakob sagt seine Seele, meint er natürlich die körpergebundene Seele. Die Nefesh ist, das Nefesh können Sie aufschreiben, nur Nefesh bitte. N-E-F-E-S-C-H. Muss wieder, nur das Nefesh. Der Nefesh ist die Ebene, die uns mit dem Körper verbindet. Das ist sozusagen die basale, nicht banale, die basale Ebene. Das ist das, was die Margit Reichle dazu bewirkt, sich ein Dirndl zu kaufen, zu essen, zu trinken, zu atmen, zu meinen Seminaren zu kommen, von mir hingerissen zu sein. All das, was eine Margit Reichle verkörpert, das ist die Nefesh Christel Lanzenberger. Dann gibt es natürlich noch viel höhere Ebenen. Wenn die Christel Lanzenberger zum Beispiel eine Erleuchtung erlebt und spürt, sie hat eine ekstatische Erfahrung mit Gott, dann ist sie auf der Neshama-Ebene. Elia, laut jüdischer Tradition, war ja schon viel höher, der war ja fast schon bei Gott. Der ist schon weit drüber hinaus. Und darum ist er, spricht er natürlich die unterste Komponente an. Danke, Jakob. Er meint natürlich nicht die erleuchtete Ebene. Die kann ja nicht sterben, natürlich nicht. Er meint die basale, die unten als Basis stehende Seele, die mit unserem Körper verbunden ist und dafür sorgt, dass wir AA machen und Bibi machen, all das eben, was körperlich eben nötig ist. Das ist dieses Interface zwischen Gott und unserem Körper. Und das stirbt natürlich, das bleibt nicht übrig, geht in die Erde über, sprich es. Das andere geht zu Gott und das meint er Jakob. Also,
ich kann
dir
was fragen. Bei uns im Koran steht, wenn du schläfst, geht deine Seele zu Gott.
Das sagt das Judentum auch.
Ja, kommt da, wenn du wieder aufwachst, dann kommt er,
ja,
wieder zurück.
Ja, Judentum pur. Das kommt aus dem Judentum. Damit ist gemeint die Neshama. Damit ist die Neshama, die sich bei jedem Menschen in unterschiedlicher Intensität früher oder später ausprägt. Das Judentum sagt aber, das Islam kommt ja aus dem Judentum. Bitte?
Sag nochmal den Namen.
Die fünf Namen. Neshama. Müssen Sie nicht aufschreiben, ich will Sie nicht überfordern. Wer das will, schreibt sich diese höher entwickelte Ebene, die eben Gott fühlt, die Neshama. N-E, Nathan, Emil, Siegfried, Cäsar, Heinrich, Anton, Martha, Anton. Neshama Moria. Die Neshama, wann kommt denn die Shivana? Kommt die noch überhaupt? Okay. Also, die Neshama, Wilma, ist die Ebene, die Gott spürt. Jeder Mensch, jeder Jude, jeder Mensch strebt danach, die Neshama zu entwickeln. Die ist natürlich bei jedem von uns angelegt, nur bei manchen ist sie dormant. Dormant. Heißt die Dornröschenschlaf. Ein Mann, eine Frau, die sich entwickelt in ihrem Leben, die eben regelmäßig betet, die regelmäßig meditiert, so wie Elia ein Buch nach dem anderen verschlingt, ein jüdisches Buch nach dem anderen. Dieser Mensch hat eine Neshama. Ein Mensch, der sagt, ich will nur fressen und saufen, mein Achab zum Beispiel, der hat eine Witz-Neshama, um das beim Nehmen. Die Neshama von Achab ist verkümmert gleich null, weil er sie nicht pflegt, die will gepflegt werden, die Pflanze, die Wasser braucht und Dünger. Ein Mann wie mein Freund Thomas und ich, wir pflegen unsere Neshama. Und darum hoffe ich, dass auch meine Neshama immer weiter und größer und schöner wird. Aber es ist eine Frage der Pflege. Elia hat schon die nächsthöhere Stufe, die Chaya. Die jüdische Mystik sagt, Elia war so ein Gott erleuchteter Mann, dass er schon fast bei eben in Yechida war, der allerhöchsten Stufe. Da bist du ja fast gar nicht mehr im Körper. Es gibt Menschen, kann ich Ihnen sagen, ganz wenige, die sind so spiritualisiert, dass ihr Körper für sie einfach nur noch ein Kleidungsstück ist, so wie die Margit ihr Kleidungsstück trägt. Die spüren einfach, mein Körper nehme ich mit mir, aber meine Seele ist so entwickelt, dass mein Körper einfach sich ganz distanziert hat davon. Das ist die höchste Stufe der Erleuchtung großer Rabbiner. Es gibt im Talmud Rabbiner, von denen man sagt, sie haben kaum noch körperliche Schmerzen gespürt. Die konnten ihre Hand ins Feuer legen, weil sie eben den Körper so transzendiert haben, die Nefesh-Ebene, dass es vorher sie überhaupt nicht mehr belangt hat. Sie konnten wie Daniel in der Löwengrube sein. Das hat sie überhaupt. Das ist erfordert natürlich ungemeines Training. Und das ist nicht jedem Menschen beschieden. Aber es gibt wenige große Rabbiner im Talmud und in der Kabbala, die diesen Zustand erreichen.
Akiva
zum Beispiel, genau.
Bar Shem Tov,
genau. Okay, Asir. Also nochmal, er wünschte seiner Seele zu sterben, heißt im Klartext, er ist ja noch gar nicht entschieden, das ist der Punkt. Das möchte ich Sie bitten aufzuschreiben für unser Seminar. Weitere Höhepunkt, Silke. Er will nicht wirklich sterben. Merken Sie, wie präzise es ist, lieber Bruder, Freund und die anderen, wenn man an der Bibel genau schaut, er wollte nicht wirklich sterben, sondern er war auf einer Ebene, an der er merkt, er hat den Wunsch, er hat ein Verlangen, aber die Entscheidung überlässt er Gott. Das ist der Unterschied zwischen er wollte sterben und er wünschte sich. Das hebräische Wort wünschen hat sogar noch die Komponente von er befragte seine Seele, weil Yishal müssen Sie nicht aufschreiben. Aber das hebräische Wort, das dem zugrunde liegt, ist noch vorsichtiger. Er befragte, er konsultierte seine Seele, ob es nicht an der Zeit sei, in die andere Welt zu gehen. Merken Sie, wie Präzisionsarbeit uns weiterführt? Der hat überhaupt keine Selbstmordabsicht, aber mitnichten. Und er hat schon lange keine Depression, weder das eine noch das andere. Sondern er ist in einem Zustand der Ermattung, der Erschöpfung. Von mir aus ein ganz vorsichtig gesagten Burnout, aber sehr vorsichtig. Keinesfalls Depression, aber im Zustand, wie man merkt, lieber Gott, ich muss mit dir sprechen. Und er spricht ja auch zu Gott. Er sagt, nun ist es genug, du, er spricht mit Gott, nimm meine Seele. Er tut sich ja selber nichts an. Er würde sich niemals umbringen. Selbstmord ist im Judentum ja streng verboten. Nimm meine Seele. Und jetzt der Punkt, ich bin nicht besser als meine Väter. Das will ich kurz machen, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Dieser Satz ist ungemein wichtig. Was meint er, ist nicht besser als seine Väter? Mein Gefühl, liebe Freunde und Freundinnen in Löwenstein, ist, dass er einfach anschaut, was passiert ist. Und er sagt sich, mein Gott, ich habe so gekämpft und mich so eingesetzt und so viel getan. Und er erinnert sich an die Geschichte von Mose und Pinchas. Pinchas, der ja auch damals kämpfte in der Wüste. Und er sagt sich, oh Gott, jetzt kriege ich ja den gleichen Rückfall zu erleben wie all meine Väter. Und er wollte, dass ein für alle Mal ihr Leben dieser Wahnsinn mit Baal und Astarte ausgerottet wird in Israel. Und er setzt sich hin, er ist ja ein Jude. Da haben wir gestern gesagt, er schaut sich die Beschneidung an. Hocke, in die Hocke. Und er sagt sich, mein Gott, wenn ich mir anschaue, all meine Väter, Mose, Samuel, Nathan, Gad, alle großen Männer, die vor ihm waren, haben ja auch gewettert, insbesondere Pinchas, von dem man ja sagt, dass er Pinchas inkarniert sein soll in Elia. Es gibt eine Lehre, die sagt, der Pinchas, der erste Eiferer für Gott, aus 4. Mose 25, soll eine reinkarniert sein in Elia. Weil das der erste Mann ist, von dem steht, er eiferte für Gott. Das nur in Klammern für Sie, wenn Sie das mal aufnehmen wollen. Nochmal Pinchas. Pinchas war der Enkel von Aaron, dem Hohepriester. Und Pinchas ist der erste Mann, der ein Kana genannt wird, ein Eiferer für Gott, wird in 4. Mose 22 bis 24 erzählt. Da gab es auch eine furchtbare Sakralprostitution und Götzendienst. Da haben wir am Freitagabend erwähnt in der Geschichte mit dem Baal Peor. Sie erinnern sich, die Geschichte, die ich Ihnen ausgedruckt habe. Und darum sagt man, Pinchas starb auch nicht, sondern reinkarnierte in dem zweiten großen Eiferer Elia. Und Elia sitzt nun in Beersheba unter seinem Rottem und sagt sich, lieber Gott, wenn ich mir das anschaue, die Geschichte meines Volkes, Stichwort Beersheba, wo die Väter ja waren, sagt er sich, oh Gott, ich habe mich so bemüht und ich habe so ein Theater inszeniert gestern und habe für dich, lieber Gott, gebrannt, dass die Wände wackelten in allen Palästen. Und jetzt sagt mir diese Tante, im Namen meiner Götter will ich dich verenden, beziehungsweise will ich dir das machen. Und er sagt sich, es ist mir doch nicht gelungen, es ist mir doch nicht gelungen, ich habe so viel hineingelegt. Und jetzt macht sie mir ein Theater und beschwört ihre Götter. Und davor hat er nämlich wirklich Angst. Er hat ja nicht Angst zu sterben, sondern Angst, dass der Zirkus weitergeht. Und das tut einem Menschen vom Format Elias einfach weh. Wenn er sich sagt, ich wollte ja ein für alle Mal Tabula Rasa machen, nennt man das, Georg Stoll. Tabula Rasa, endgültig Schlussstrich unter diesen Wahn. Und jetzt sagt sie mir, dass die Götter immer noch leben und sie beschwört ja die Kraft dieser Götter. Und da sagt sie sich, warum ist sie denn nicht verständlich geworden? Hat sie denn nicht verstanden, dass es aus ist? Und das tut ihm einfach weh. Und er sagt dann, lieber Gott, hat mein Leben noch einen Sinn? Es ist eine Sinnsuche, wenn Sie wollen. Sie können auch aufschreiben, Ingeborg Mühlmann, er ist auf Sinnsuche. Hat mein Leben nach dieser Enttäuschung überhaupt noch einen tieferen Sinn? Viktor Frankl, Logopädie, Leben mit Sinn. Er sucht einen Sinn. Er ist nicht depressiv, sondern ein Mann vom Format Elias spürt, welchen Sinn kann ich meinem Leben noch geben, nachdem mir die Frau zeigt, dass sie immer noch an ihren Göttern hängt, anstatt dass sie sagt, du, ich hab's verstanden, es gibt keine Götter mehr, ich habe sie abgeschafft. Und das tut ihm weh. Nach meinem Dafürhalten ist das der wirkliche Schmerz. Und er sagt, du, ich weiß nicht mehr, lieber Gott, hat mein Leben noch einen Sinn? Pinchas hat's probiert, Mose hat's probiert, Samuel hat's probiert und ich hab's auch probiert und ich stehe doch genauso da wie die drei anderen. Der Zirkus läuft ja weiter. Der Zirkus läuft weiter. Welchen Sinn hat noch mein Leben? Das heißt, er will nicht wirklich sterben, sondern wenn er sich wünscht, heißt das nur, er sagt sich, hat mein Leben noch irgendeinen Sinn, wenn dieser Unsinn am Palast der Königin weitergeht? Es ist nicht wirklich Selbstmord, überhaupt kein Selbstmord, sondern so eine tiefe Sinnkrise, nennt man das auf Deutsch, eine Sinnkrise. Wie kann ich weiterleben? Ich habe doch mein Bestes gestern gegeben, was soll ich denn noch mehr tun, lieber Gott? Soll ich mich selbst verbrennen? Und dann kommt eben Gott und holt ihn mit dem Rottem raus und sagt, er legte sich hin, er entschlief, es steht ja gar nicht, entschlief ist Einschlafen, nicht Totschlafen. Und dann passiert es, es steht ja gar nicht da, dass er sich Gewalt antun wollte. Nicht im Geringsten. Und jetzt kommt ein Bote, Sie wissen, Buber sagt immer für Engel Bote. Bote, rührt ihn an, erhebt dich, isst. Und was macht Elia? Er bückt sich. Da ist ein Ginster, er nimmt ein Glühsteinback, ein kleines Backwerk, guckt, und er aß und trank. Ohne Widerstand, achten Sie darauf, Wiebke, liebe Wiebke, ohne Widerstand. Das heißt, er ist durchaus bereit, sich korrigieren zu lassen durch Gott. Thomas, nicht wahr?
Anders als bei den Raben jetzt werden
ein. Wunderbar,
sagst du. Er hat nur getrunken.
Wunderbar. Danke, Elia. Wunderbar. Thomas, Elia. Macht Sie noch. Jetzt isst er, jetzt trinkt er. Danke. Notieren wir bitte. Wiebke, jetzt isst er, jetzt trinkt er. Weil jetzt weiß er, es ist koscher. Der Bote Gottes bringt nämlich erstens koscheres Fleisch. Kein Schweinefleisch. Und zweitens, es ist angemessen zu essen, denn die Dürre ist ja vorbei. Danke, Thomas. Er isst und trinkt und legt sich wieder hin. Es steht nicht da, dass er sich umbringt. Im Gegenteil, wie ein braver Junge, dem man sagt, du iss mal. Jetzt iss mal, jetzt stärk dich mal. Wenn er wirklich Selbstmord absichert hätte, hätte er gesagt, nee, du, nein, 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 nein.
Sagt er nicht. Mehr, brauche ich nicht.
Keine Rede davon. So, sein Bote kommt ein zweites Mal. Zwei, wissen Sie, Dualität. Das Leben ist dual angelegt. Zwei bedeutet immer Krisenintervention, nenne ich es. Zwei, Krisenintervention. Das hätte ich auch beim ersten Mal schon sehen können. Haben Sie immer wieder, zweimal. Erheb dich, isst, genug noch hast, ja. Und jetzt kommt der Punkt, du hast noch einen weiten Weg. Und jetzt will ich Ihnen ein feines Wortspiel präsentieren. Aber ein ganz, ganz feines Wortspiel, das man nur kann, wenn man Hebräisch gut kann. Warte mal, ich will es euch zeigen. Moment. Ja, genau. Schauen Sie mal in Satz 4. Das ist ein feines Wortspiel, das voller Tiefgang ist. In Vers 4, haben Sie alle Vers 4? Wo ist wieder?
Ja.
Da sagt er, nun ist's genug, du. Er will sozusagen Gott, vorsichtig ausgedrückt, eine Empfehlung aussprechen, Georg Stoll, es ist genug, dein, Rav, ich entscheide. Und was sagt Gott in Vers 7? Genug hast du noch des Weges, das ist ein Wortspiel. Das heißt, wer darf sagen, wann etwas genug ist, Thomas? Gott darf dem Menschen sagen, das ist ein Wortspiel. Im Hebräischen ist es Rav, noch viel feiner als genug. Schauen Sie, machen Sie, unterstreichen Sie in Vers 4 genug, nun ist genug, Marge, unterstreiche das oben. Nun ist genug, du. Und damit erstreichen sie unten, sagt der Engel, genug noch hast du des Weges. Und Buba hat das schön übersetzt mit genug, damit das Wortspiel rüberkommt. Genug, sagt Elia, und Gott sagt ihm, wenn jemand entscheiden darf, Silke, wann es genug ist, dann ist es Gott und nicht du. Spüren Sie diese Spitze? Er will sagen, du, lieber Gott, es ist genug. Und da kommt die Spitze von Gott, die sagt, nee, mein Süßer, das entscheidest nicht du. Wenn ich dich abberufe, das entscheide ich, denn ich habe die Kompetenz, Gott. Und das ist so ein schönes Wortspiel, Doris, notieren wir. Haben Sie es? Genug ist diese kleine Spitze, die wirklich uns ungemein viel sagt, Bruder Freund. Nämlich, wenn jemand entscheiden darf, was hier unten passiert, ist es Gott, Moria, auch für dich. Genug, dieses schöne Wort, ne? Unterstreiche das. Und ich will Ihnen noch was Schönes sagen. Es steht im Hebräischen nicht das klassische Dai, sondern Rav. Das ist ein ganz seltenes Wort für genug. Und jetzt will ich Ihnen noch was sagen, was das Rav, R-A-W. Das hebräische Wort Rav hat im Hebräischen, da muss man natürlich Hebräisch können, nicht einfach diese Billig-Konnotation von genug. Genug, ich kann es nicht mehr hören. Sondern Rav heißt, es ist ein Maßvoll, da muss man einfach Hebräisch können, immer das gleiche spielen. Das Wort Rav, R-A-W, hat übrigens auch die Bedeutung von Rabbiner, wissen Sie ja. Rav ist ein Rabbiner. Rav, ein Rabbiner ist deshalb ein Rav, weil er eben viel Wissen hat, ausreichend Wissen. Das Wort für Rabbiner im Hebräischen heißt Rav. Und Rav heißt nicht nur einfach jemand, der genug Wissen hat, sondern jemand, der viel und reichhaltigst Wissen hat. Viel und reichhaltigst Wissen. Bitte?
Manche
Rabbiner
etwas.
Rav, genau. Richtig, genau. So. Nicht zu jedem. Genau, genau. Ein Rav. Unser Rav, sagt man. Genau. Bitte? Hallo?
Die wollen
ja. Nur Konnotation notieren Sie nicht einfach genug, da gibt es ein anderes Wort, Dai, Frau Wiebke, sondern es hat die Bedeutung von, es ist ein Maß, von dem Eliau das Gefühl hat, es reicht doch. Und Gott sagt ihm, nein, auch wenn du das Gefühl hast, und es ist ganz wichtig für uns zu mitnehmen, am Ende des Seminars, wenn wir wieder nach Frankfurt gehen, Moria, und wir zurück in die Kurpfalz, die Botschaft für uns ist, ganz wichtiger Höhepunkt, wenn wir das Gefühl haben, Mensch, es ist genug, ich habe genug getan, ich habe meine Kinder erzogen, ich habe das getan, jenes getan, heißt es noch lange nicht, dass es bei Gott genug ist, Höhepunkt. Denn Gott sagt ihm, es ist nicht genug, sondern du hast noch des Weges weit. Dein Weg, Silke, ist noch nicht abgeschlossen. Darum sagt er, genug noch hast du. Du hast noch genug Weg. Das hört sich auf Deutsch komisch an. Genug hast du noch des Weges. Das ist perfektes Hebräisch. Bibelhebräisch natürlich. Du hast noch einen, nicht nur noch einen weiten Weg. Oft wird Luther übersetzt, du hast noch einen weiten Weg. Das ist so die Billigversion. Luther darf das ja machen. Er konnte nicht gut Hebräisch. Aber das Hebräische sagt etwas noch Schärferes. Genug noch hast du des Weges. Mit der Anspielung auf genug. Merken Sie, wie tief unsere hebräische Sprache ist? Genug heißt, ich entscheide, ob das maßvoll ist. Du hast noch ein Maß, Marge, zu leben. Und dieses Maß kann nur Gott bestimmen. Zum Beispiel dein Mann, der Wolfgang, was ja damals für mich ein Schlag war, ohne gleich, dass er sterben musste. Gott hat gesagt, das Maß war voll. Dein Wolfgang wurde von...
Aber nach 12 Jahren, das hat auch was zu
tun. Richtig, natürlich, die 12, genau. Aber dein Mann, so jung er war, Gott nahm ihn. Das hat uns ja alle umgehauen. Aber es sollte so sein. Denn bei Gott, das Judentum sagt auch, wenn Gott jemanden abberuft, sei es mit 6 Jahren oder mit 96 Jahren, weiß Gott, und nur Gott weiß das, dass es genug war. Dass der Weg genug war. Der Lebensweg. Wir haben darüber gesprochen damals. Der Weg des Wolfgang Reichle war damals genug aus Gottes Sicht. Aber ich habe nicht zu entscheiden, wann mein Weg genug ist oder genügend ist. Das entscheidet Gott. Ihr sagt sich, es ist doch fertig, ich habe doch meins getan. Gott sagt ihm, nein, das entscheidest du nicht. Denn ich habe für dich noch einen Weg, iss und trink, denn du musst zum Berg Horeb gehen. Und warum musst du zum Berg Horeb gehen? Nicht als Strafe, weil ich mit dir noch eine große Erfahrung dort machen möchte, wie ich sie mit Mose gemacht habe. Das heißt, und jetzt kommt nämlich ein ganz großer Punkt. Viele Menschen denken, dass das, was jetzt kommt, eine Bestrafung ist für seinen Eifer. Das stimmt nicht. Den Zahn muss ich Ihnen auch ziehen. Dass er zum Berg Horeb gehen darf, 40 Tage und 40 Nächte, ist natürlich eine Rekapitulation von Mose, das wissen Sie. 40 Tage, unterstreichen Sie 40, ist eine Rekapitulation von Mose, Helene König. Gott sagt ihm, ich beschenke dich. Viele Menschen denken, jetzt kommt eine Strafe, das stimmt nicht. Er schenkt ihm eine Erfahrung am Berg Horeb. Jetzt möchte ich mit Ihnen natürlich das Wort Horeb deuten. Warum sagt er nicht Berg Sinai? Sie wissen ganz genau, dass dieser Berg, auf dem Mose stand, zwei Namen hat. Horeb und Sinai. Warum wird er Horeb genannt? Da muss man natürlich auch scharf nachdenken. Erstens, wofür steht Horeb? Mose hatte seine erste Erfahrung am Berg Horeb. Jetzt wird es nämlich spannend. Als der brennende Dornbusch brannte und nicht verbrannte, steht da, er ging zum Horeb. Sinai hat, wie gesagt, zwei Namen. Und der eine Name, der ursprüngliche Name von Berg Sinai, war, bevor er zu diesem großen Berg wurde, auf dem die 10 Gebote liegen wurden, hieß Horeb. Und jetzt werde ich Ihnen sagen, was Horeb bedeutet. Da wird es nämlich nochmal hochgradig spannend, Bruder, Freund und liebe anderen Freunde und Schwestern. Horeb heißt beides, heißt Schwert, von Cheref, Schwert. Zieh dein Schwert aus der Scheide. Schwert. Und heißt Ruine, Chorba. Das ist die Ambivalenz, die dem Wort Horeb innewohnt. Chorba, wie die Synagoge in Jerusalem. Die alte Synagoge, die wieder aufgebaut wurde. Chorba, die Chorba. Chorba heißt Ruine. Und da steckt ja diesem Wort drin. Und diese Ambivalenz von Schwert, nämlich mit dem Schwert kämpfen und andererseits zulassen, dass etwas kaputt geht, wohnt im Wort inne. Und darum wird dieser Sinai-Berg eben nicht Sinai genannt. Weil auch Mose damals, jetzt passen Sie auf, wie tief ich denke. Wir sind jetzt fast auf 12.000 Meter Höhe. Wie tief ich mich denke. Mose musste damals am Anfang seines Weges ja auch zum Horeb gehen. Es steht deutlich, wenn Sie in Exodus 3 schauen, der brennende Dornbusch befand sich in unweit des Horeb, nicht des Sinai. Weil er diese Ambivalenz enthält, einerseits kämpferisch zu sein, andererseits zuzulassen, dass etwas kaputt geht. Und das ist das Thema von Elia, genau wie damals bei Mose. Elia ist ja ein Mann des Schwertes, ein Mann der Kämpfer, irgendwann, Mann Kampfschwert. Mose auch. Mose kann ja auch einen Mann töten. Und trotzdem musst du auch einen Zerfall zulassen, etwas Altes muss sterben, um damit etwas Neues wächst. Und das muss in Elia passieren, so deutlich das tiefenpsychologisch. Elia geht zum Berg Horeb, wie seinerzeit Mose am Anfang seiner Karriere, liebe Liebke. Ganz am Anfang ist er beim Horeb. Er muss jetzt zum Nullpunkt gehen, sozusagen. Es ist ein Sterben und ein Neugeborenwerden, so deute ich das, tiefenpsychologisch, theologisch. Es ist ein Sterben und Geborenwerden. Horeb ist, wie gesagt, das Schwert. Das steht nicht im Vordergrund. Das Kämpferische hat er hinter sich. Das Schwert zücken, alle töten. Das darf sterben, das darf zurückgezogen werden. Jetzt steht Chorba, ein Ruin an. Es muss etwas in ihm natürlich sterben. Nämlich die Illusion, dass man dieses Thema Baal und Astarte auf einmal erledigen kann. Das, was ihn so schmerzt, Moriah, ist ja, dass er es nicht geschafft hat, den Baalskult und den Astarte-Kult komplett auszurotten. Dieselbe ist ja mächtiger denn je, die tobt ja wie eine Hysterikerin. Und das schmerzt ihn. Und jetzt sagt ihm Gott ihn durch diesen Horeb, durch diese Blume in Anführungszeichen, in der Wüste, Beersheba, lass es zu. Dass in dir die Illusion sterben muss, so deute ich, dass die Illusion, du als einziger Mensch müsstest das Lebenswerk, Ausrottung der Kulte absolvieren. Und das ist eine ganz tiefe Botschaft für uns. Eine ganz große weitere Höhepunkt im Löwenstein der schwäbischen Toskana, den Sie mitnehmen können. Damit die Elfi morgen in Darmstadt weiß, was sie damit tun kann. Es hat eminente Konsequenzen für uns. Im Talmud steht folgender Satz. Lo alecha ligmor et amelecha velo alecha leitchamek nimena. Zu Deutsch?
Es ist nicht an dir, das Werk zu beenden, du bist aber auch nicht befreit davon, es anzufangen.
Brillante Moria. Es liegt nicht an dir, das Werk, das du dir vorgenommen hast, zum Abschluss zu bringen, Silke und Charlie. Steht dir aber auch nicht zu, ich fange das gar nicht an. Wenn ich nicht zu Ende bin, fange ich gar nicht an. Beides ist nicht richtig. Du musst nicht ein Werk, das gigantische Ausmaße hat, Margit, zu Ende bringen. Es gibt ja auch noch Kinder, es gibt noch andere Menschen. Du darfst aber auch nicht sagen, morgen darf ich die nächsten 3 Monate, mach so einen Sommerschlaf und mach gar nichts. Weder noch. Und das will Elia durch diese Chorba eben, soll Chorba kennen. Es muss in ihm die Illusion sterben, dass er der Mensch ist, der die ganze Welt heilen kann. Der hat so einen Größenwahn. Der spiegelt sich ja in seiner Enttäuschung, in seinem Schmerz. Und Gott will ihm den Zahn ziehen, indem er sagt, du Elia, das ist gar nicht deine Aufgabe. Es gibt noch einen Nachfolger, du kriegst eine Nische, es gibt noch andere Boten. Du bist nicht der einzige Bote, den ich habe. Und Tatsache ist, das will ich ja jetzt schon sagen, können Sie zu Hause nachlesen, Achab wird ja sterben und Jezebel wird sterben, aber nicht durch ihn. Das ist der Punkt. Und das fällt ihm nicht leicht, weil er denkt, ich muss alles erledigen. Ich habe das ja auch drauf, sowas. Ich muss da auch immer wieder mich dran erinnern, dass Gott nicht alles von mir will, dass Gott auch dich, die Magd, die Bora, alle anderen beauftragt. Und Gott will ihm sagen, du wirst den Achab nicht erledigen. Du wirst vorher in den Himmel gehen. Und du wirst die Isabel nicht vorher erledigen. Das wird der Jehu tun, einer, den er ja küren soll zum König. Und dennoch verspreche ich dir, es wird einen guten Ausgang nehmen, Helene. Aber nicht du wirst ihn bringen. Und das ist für einen Menschen vom Format Elias natürlich eine ungemein tröstliche Botschaft, Elfi. Für Darmstadt, Elfi. Und Hessen und überall. Verstehen Sie? Und darum gehst du bitte nach Horeb, weil in dir etwas zur Ruine werden muss, nämlich Abschied nehmen von dieser Illusion, du bist der wichtigste Mann auf der Welt und nur über dich kann ich meine Pläne umsetzen. Bitte schmink dir das ab. Das ist nicht mein Wille für dich. Und jetzt pass weiter, jetzt geht er in die Höhle. Höhle haben wir gestern schon geklärt. Uterus, Neugeburt. Er geht in die Höhle. Er selbst geht in die Höhle. Er kam in eine Höhle, interessant, dass er reingeht und will dort nächtigen. Er geht freiwillig in die Höhle und da kommt seine Rede. Elia, was willst du hier? Wird oft auch missverstanden, die Frage, was willst du hier? Natürlich, da schreiben sie auch, die Juden stellen Fragen. Thomas, du kennst doch die Frage und Elia auch. Warum antwortet ein Jude auf eine Frage immer mit einer Gegenfrage? Warum soll er nicht? Warum nicht? Juden, schreiben sie drauf, einen Juden erkennt man nicht an den dunklen Haaren und an den dunklen Augen, sondern einen Juden wie mich erkennt man daran, dass ein Jude Fragen stellt. Immer. Und der liebe Gott stellt ja auch Fragen. Ich wiederhole, einen Juden erkennt man nicht an der krummen Nase und dann weiß ich was an schwarzen Haaren, sondern an einen Juden erkennt man daran, dass er raffinierte Fragen stellt. Daran erkenne ich einen Juden. Und zum Beispiel der liebe Gott sagt, was willst du hier, Elia? Gott weiß das doch längst, Charlie. Aber der liebe Gott möchte uns anregen, ins Gespräch mit ihm zu kommen. Notieren Sie. Er stellt ihm zweimal die Frage, was willst du hier? Natürlich weiß Gott, was er hier will. Schreiben Sie auf. Der jüdische Gott ist ein Gesprächspartner, sagt Martin Buber. Er will uns ins Gespräch, Rita, einladen. Er stellt uns Fragen, Uli. Er will mit uns ins Gespräch kommen. Natürlich kennt er die Antworten besser als wir. Aber der Punkt ist, eine Frage legt mich zum Gespräch ein. Margit, bin ich nicht der netteste Mann in deinem Leben? Ich will dich ja nur anregen, du verstehst du?
Die Gegenfrage stellen. So.
Was?
Die Gegenfrage stellen.
Genau,
die
Gegenfrage. Ich weiß, dass er auch eine Gegenfrage gemacht hat. Ja, genau. Ja, weißt du, aber du merkst ja, Bruder, Freund, wenn ich Fragen stelle, entsteht ein Gespräch. Wenn ich einfach nur sage, Margit, ich bin nett, das ist fad, das ist billig. Aber indem ich ein bisschen mit Pep eine Frage stelle, entsteht ein Gespräch, ein Dialog nennt man das. Und das macht Gott ja persönlich. Bruder, Freund. Genau, haben wir gestern gesagt, Ajenka, wo bist du? Oder wo ist Ebel dein Bruder? Nachdem da kein Umbruch, fragt sogar Gott, wo ist Ebel dein Bruder? Schreiben Sie auf, Gott selbst stellt uns Fragen, Rita, um uns zum Nachdenken einzuladen. Und hier haben Sie es sogar doppelt. Doppelt. Elia, was willst du hier?
Ich finde diese Frage besonders spannend, weil ja Elia wo eigentlich gar nichts mehr will. Er hat ja in gewisser Weise, er hat kein Ziel mehr. Er hat alles eingesetzt. Der Hauptgewinn ist nicht eingetreten, es war sozusagen ein Etappensieg.
Ja.
Und das Ziel ist nicht erreicht. Und
sehr schön.
Ist eigentlich völlig ratlos, er weiß überhaupt nicht mehr, was er soll.
Wunderbar.
Jetzt kommt Gott und sagt, was willst du? Was
richtig,
willst
du? Richtig.
Der Suchen will eigentlich gar nichts mehr in dem Moment. Und das ist so, als würde ja, Gott ihn aufwecken wollen, pass mal auf.
Ja.
Und jetzt will ich. Geht immer weiter. Ne?
Wunderbar. Und jetzt kommt Schärfe. Jetzt kommt Pfeffer in die Suppe, die gleich aufgetischt wird. Im Hebräischen ist es noch viel raffinierter. Buber hat zwar schön übersetzt mit, was willst du hier, aber ich sage es ihm mal wortwörtlich, jetzt wird es hochgradig spannend. Er sagt ihm, was liegt dir hier vor, lieber Elia? Anknüpfend an Tobas. Das heißt, er fragt nicht streng genommen, was willst du, wenn sie das noch dir? Das Wort Willen steht streng genommen im Hebräischen gar nicht da. Da gehe ich noch tiefer in den Text hinein für sie, Moraya. Es steht nicht da, was willst du. Man kann im Hebräischen natürlich sagen, was willst du. Matirze. Aber im Hebräischen steht überhaupt nicht da, was willst du, sondern es steht, und die Bibel ist hochpräzise, chirurgisch präzise, was dir an diesem Ort. Das heißt mit anderen Worten, Gott will ihm sagen, nicht nur was willst du, wie Eliova sagt, dass er keinen Willen hat, sondern was bist du in einem, hast du noch ein Was, das in dir ist? Mal ganz scharf interpretiert. Welches Was? Und was hat im Judentum immer eine Bedeutung von Ziel, Richtung, Aufgabe? Spürst du ein Was in dir? Spürst du ein Was in dir noch, heißt es wirklich? Wo ist das Was in dir, das dir bislang so viel Kraft und so viel Auftrieb und so viel Energie gegeben hat? Dieses Was ist doch nicht in dir gestorben. Das ist die eigentliche Tiefe Nicht im Sinn, was willst du hier? Willst du Schokolade essen oder willst du Granatapfelsaft trinken? Sondern eben dieses Ziel, das wir eben angesprochen haben, Thomas und ich. Was ist in dir, das unsterblich ist? Was ist in dir? Schau mal in dich hinein. Schau mal in dir, dieses Was in dir. Dieses Was, dieses Wie, all das, was dich im Innersten bindet an das Leben. Das ist doch nicht kaputt, bloß weil du eine Enttäuschung mit der Madame Isabel hast. Nach danach fragt ihn wirklich Gott. Und jetzt passen Sie auf, wer antwortet. Achten Sie auf jedes Wort. Eifrig habe ich, für dich, den Umscharten, verlassen haben Sie und so weiter. Was ist an der Antwort merkwürdig? Ich fasse es für Sie zusammen in Anbetracht der Zeit. Er sagt, verlassen haben die Söhne Israels deinen Bund, deine Schlachtstätten haben sie zerschärft, deine Kinder mit dem Schwert umgebracht, ich allein bin übrig, sie trachten. Er macht eine Verallgemeinerung, die so nicht zutrifft. Denn verlassen haben die Söhne Israels deinen Bund, das ist richtig. Deine Schlachtstätten haben sie zerschärft, stimmt nicht. Das haben die Kinder Israels ja gerade nicht gemacht. Das hat doch Achab gemacht. Das heißt, er ist in einer solchen negativen Haltung, in einer solchen übertreibenden Haltung, wenn Sie notieren, dass er die Realität eben auf den Kopf stellt, was er vorhin hat. Er sieht nicht mehr klar, weil er so enttäuscht ist. Es stimmt gar nicht. Deine Schlachtstätten haben sie, die Kinder Israels, nicht zerschärft. Das hat Baal gemacht. Achab hat sie zerschärft. Die Baalspriester. Und deine Kinder mit dem Schwert umgebracht? Stimmt doch auch nicht. Das heißt, Isabel schon, aber er relativiert nicht. Er sagt, deine Kinder haben sie ja, wer hat denn die Kinder umgebracht? Das sagt Isabel, er differenziert gar nicht. Oben ist ja das Hauptwort, deine Kinder verlassen haben, einfach da verlassen haben, aber die Söhne Israels. Deine Kinder haben sie doch gar nicht umgebracht. Das hat doch Isabel gemacht, die 100 Priester, die da oben genannt werden. Das heißt, er ist in einem Zustand der Verwirrung, nennt man das. Er ist verwirrt, er ist nur noch fokussiert darauf, ich habe versagt, und weil er dieses Bild hat, ich habe versagt und ich hätte mehr tun können, wird auf einmal alles in ein Konglomerat von Unpräzision reingebracht. So stimmt das gar nicht. Deine Kinder mit dem Schwert umgebracht haben nicht die Kinder Israels, sondern Isabel. Und ich allein bin übrig, ist auch etwas, was nicht zutrifft. Er hätte sich erkundigen können bei Obadiah. Mittlerweile hat sich das ja umgesprochen, dass unter versteckt sind. Und sie trachten, das stimmt doch gar nicht. Wer trachtet ihn nach dem Leben? Isabel trachtet ihn nach dem Leben. Nicht sie trachtet ihn nach dem Leben. Notieren Sie das. Er ist im Zustand der Verzerrung, nennt man das. Er ist so verwirrt, so verzerrt, dass er den Blick Thomas nicht mehr klar hat.
Ja, das ist wie eine Kollektivschuld, was er jetzt auf zum Beispiel Kinder Israels projiziert. Genau. Er hat natürlich auch eine Verantwortung dafür, dass sie so eine verrückte Königin haben. Also ich meine,
Kann
sie nicht völlig freisprechen, aber er macht jetzt die gesamte Schuld und Verantwortung auf die Untertanen.
Und das stimmt eben nicht. Und das ist der Punkt, an dem der Midrasch, die jüdische Tradition, sagt, da hat er ein Problem. Nämlich, dass er nur sich sieht. Ich bin übrig, sie trachten mir, auf einmal sind alle gegen ihn. Das kennen Sie, alle sind gegen mich. Stimmt doch gar nicht. Isabel ist, das Volk Israel ist ja von ihm hingerissen. Und darum muss ihn Gott belehren, indem man ihm nachher die drei Männer gibt, die in Nachfolge antreten sollen, und indem ihm Gott zeigt, Moment, du übertreibst kolossal. Und noch ein Punkt. Es sieht alles schwarz, wenn Sie das aufschreiben. Es ist auf einmal alles schwarz. Ich habe geeifert, das ist ja noch in Ordnung, für dich, das ist sehr schön, aber sie haben verlassen, sie haben zerschärft, sie haben umgebracht und sie trachten mir. Auf einmal ist alles nur schwarz. Es ist nichts da. Großer Gott, dazu legt ihn ja Gott ein. Ich habe auch so etwas Großes getan. Man kann ja auch sagen, ich habe was Großes erlebt. Davon zählen. Es war ein großer Tag gestern. Ich habe für dich brennen dürfen. Auf einmal ist alles nur schlecht, nur negativ, nur miserabel. Und da will Gott ihm sagen, das geht nicht so. Geh raus, steh auf den Berg, steh hin auf den Berg vor mein Antlitz. Das ist nämlich auch etwas, was bei Mose war. Sie wissen, Mose kriegt in Exodus 32 eine besondere Theophanie. Nämlich er darf das rückwendige Gottes sehen, die Rücksicht von Gott bekommen. Und Gott kommt vorbei und jetzt kommt die Geschichte mit Sturmbraus etc., Sturm und so weiter. Jetzt will ich erklären, was das bedeutet in Kürze. Was ist mit dem Sturmbraus aus? Gott ist nicht drin und nicht drin und nicht drin. Schauen Sie sich die vier Ebenen an. Sturmbraus ist ein kräftiger Wind, ein stürmischer Wind. Dann kommt eben dieser Sturmbraus, dann kommt ein Erdbeben, dann kommt das Feuer, das berühmte Feuer. Und dann kommt das schöne von Buber so genannte, ein leises, verschwebendes Schweigen. Nur Buber übersetzt das so schön. Haben Sie es? Ein leises, genau unten auf der Seite 4 von 5, unten. Ein leises, was ist Vers 12. Jetzt will ich Ihnen erklären, was hier passiert. Das wird oft auch missverstanden. Ich will Ihnen was ganz Tiefes heute schenken, weil Sie mir so wichtig sind. Viele interpretieren das so nach dem Billigverfahren. Nach dem Motto, naja, Gott will nicht, dass du tobst und Gott will nicht, dass du kämpfst, jetzt komm mal zur Ruhe. Das ist so die Billigfassung. Das ist die Billigfassung, Moral. Die hast du auch gelernt, stimmt's? Dass Gott nicht will, dass man wütet und jetzt sei mal still. Das ist die Oberfläche. Ich möchte Ihnen was Tiefes schenken. Nicht, weil ich arrogant bin, sondern weil ich Sie wirklich von Herzen liebe, jeden hier. Ich schenke Ihnen Folgendes. Er zeigt Ihnen Etappen, achten Sie genau, unterstreichen Sie bitte, Sturmbraus, unterstreichen Sie mal den Sturm. Unterstreichen Sie, liebe Freunde, das Beben, unterstreichen Sie das Feuer. Und jetzt will ich Ihnen was ganz Gewaltiges schenken, Thomas, Elia und die anderen. Sie wissen ja, das haben wir gestern deutlich herausgearbeitet, dass in der Welt der Baalspriester die Naturphänomene vergöttert wurden, Thomas. Es gab ein Donnergott, es gab ein Blitzgott, es gab ein Regengott, es wimmelte. Wie viele Götter gab es in Ugarit? Wer erinnert sich noch an Meister Windwunder? Genau. Wenn Sie notieren zu Hause, können Sie nachlesen. Spannend übrigens, geben Sie im Internet ein Ugarit. 500, liebe Sie, 500 Götter gab es in Ugarit. Für jede Kleinigkeit. 500 Götter und das YouTube kennt nur einen. So, und Gott will ihm etwas ganz Tiefes zeigen. Ganz tief, Moriah. Jetzt bist du sehr erregt. Moriah liebt meine Arbeit. Und Moriah brennt, unsere Freundin Moriah. Er will ihm sagen, schau dir die Naturphänomene an. Schau dir mal die Natur an. Geh mal raus bitte. Du kommst jetzt raus aus dem Uterus, du bist neu geboren, Charlie, sagt er ihm. Und jetzt schau dir die Natur an. Du hast einen Sturm, du hast die Naturkräfte. Und ich bin, du kannst, im Klartext heißt das, wenn du den Sturm anschaust, die Kräfte der Natur und das Beben und das Feuer, sagt er ihm, wenn du denkst, dass du mich reduzieren kannst auf einen großen Sturm, wenn du denkst, dass du mich reduzieren kannst auf Feuer, das für dich so eine große Rolle spielt, und wenn du denkst, dass du mich auf ein Erdbeben, alle großen Gewalten reduzieren kannst, und denkst, ich sei drin, weil ich der Gott des Bebens sei, hast du mich nicht wirklich erkannt. Denn Eliyahu hatte nämlich folgendes, ich finde es ein Problem, folgendes fehlsichtige Denken, weil er ja ein Mann des Feuers war. Er dachte, wenn ich Feuer vom Himmel herbeirufe, da ist Gott drin. Im Feuer erlebe ich Gott. Und er ist ja auch ein Mann des Feuers, ständig Feuer. Auch nach dieser Szene knallt es immer wieder in seinem Leben, immer Feuer. Und die tiefere Deutung, die ich ihm schenken möchte, ist, dass Gott ihm sagen will, warum reduzierst du mich auf das Feuer? Warum reduzierst du mich immer auf Erregungen, die die Welt aus den Angeln reißen? Roswitha. Meinst du, ich bin nur in diesen gewaltigen Dingen, die du gestern erlebt hast, Thomas? Fragt er ihn. Meinst du, ich bin nur der riesige Spektakelgott, der Wasser aufzehrt und eben alle zusammenschlägt und alles auseinanderreißt? Das bin ich auch. Aber in meinem Innersten bin ich ganz woanders. Ich bin natürlich die Kraft, die alles zusammenhält, das Feuer und den Sturm. Aber ich bin nicht drin. Du kannst mich nicht reduzieren zum Sturmgott oder zum Feuergott oder zum Erdbebengott, was ja auch das Thema der phönizischen Gottheiten waren. Da ist ja auch eine Kritik an die Gottheiten der Phönizier ausgesprochen. Feuergott, Sturmgott, Erdbebengott. Sondern du kannst mich nicht auf irgendetwas reduzieren. Sondern ich möchte, dass du mal ganz ruhig wirst, ersehen. Ich möchte, dass du mal ganz ruhig wirst, sagt er ihm. Und wenn du mal nichts tust, mal gar nichts tust, null, wirst du hören, dass ich die Schöpfung pur bin. Und das ist der Höhepunkt, den ich euch schenken möchte. Es geht nicht darum, dass er ihm sagen, jetzt lass mal ab von deinem Theater. Sondern ich will, dass du wirklich verstehst, Wilma Wagner, wo ich bin und was ich bin und wer ich bin. Ich bin nicht nur im Feuer zu erreichen, weil Elia dachte, je mehr Feuer, desto mehr Gott. Und er sagte ihm, nee, das ist ein Schmalspur. Das bin ich nicht, Gudrun. Sondern wenn du mal ganz ruhig bist und dieses Erlebnis Schöpfung zulässt, wenn du hörst, was da alles zusammenwirkt, das bin ich. Ich bin alles in allem. Und ich kann viel mehr als nur über Feuer oder über Sturm oder über bahnbrechende Explosionen dir begegnen. Und das fehlt nämlich Elia. Er deckt, je mehr Feuer, desto mehr Gott. Und Elia und der liebe Gott sagt ihm, nein, ich kann alles machen. Und jetzt ist der Zeitpunkt in deinem Leben gekommen, an dem ich dich bitte, diese andere Seite, diese umfassendere Seite, Margitchen, zuzulassen. Dass du spürst, ich habe so viel in meiner Hand, he's got the whole world in his hands. Ich habe die ganze Welt in der Hand und ich weiß und möchte dich wissen lassen, Doris, wann ich was in der Natur einsetze, um mich zu zeigen. Und wenn du denkst, dass ich nur durch Feuer oder durch Explosionen komme, möchte ich dich sehr deutlich bitten, diese deine Sicht, Elfi aus Darmstadt, die Geliebte, unsere Elfi, bitten schleunigst, aber sehr schleunigst zu korrigieren. Und darum möchte ich dich bitten, dass du hier stehst, auf diesem Berge, am Horeb, wo seinerzeit Mose stand, und die Stille mal aushältst, dieses ewige, göttliche Schweigen, das ist ein besonderes Schweigen im Hebräischen. Nicht einfach, wenn hier mal nichts ist. Sondern so der Midrasch sagt, die ganze Natur war auf einmal still, kein Vogel zwitscherte. Und diese Tiefe, die musst du verinnerlichen, dass ich die ganze Schöpfung bin. Und dass ich mehr kann, als du denkst, dass ich kann. Und wo denn, wenn du denkst, dass du versagt hast, hat höchstens dein Denken versagt, aber nicht du hast versagt. Ganz große Korrektur, wie ich aus meiner Deutung. Nicht du hast versagt, dein Denken, dein Reduzieren wollen auf mein Feuer, das hat versagt. Und jetzt sagt er ihm, pass auf, geh noch mal raus. Er sagt ihm jetzt, pass auf. Warum? Ja.
Der Rest des Midrash, den du eben angezogen hast. Und die Schöpfung spielt kein Vogelsang, kein Liedpost war mehr. totale Stille. Es war, als hinter die Wände kam.
Und noch ein Punkt.
Und
es war.
Stimme erhob sich, ich bin der Ewige.
Richtig. Und schreiben Sie auf, es war eine Ruhe, als hätte die Schöpfung sich neu gebildet, wenn Sie notieren, Silke. Es war eine Ruhe, die nicht vergleichbar ist mit unserer Ruhe, wenn wir nachher am Teich sitzen werden, ein bisschen hier draußen, Deborah und ich, sondern es war eine Stille, die durch und durch ging, als wäre die Schöpfung, notieren wir Moriah, neu erschaffen worden, damit er eben in das Geheimnis der Schöpfung neu hineinkommt. Er soll in das Schöpfungsgeheimnis, ist das nicht brillant, in das Schöpfungsgeheimnis neu hineinkommen und merken, dass Schöpfung so gigantisch ist, dass man keinen Sturmgott braucht. Auch eine Kritik natürlich an die phönizischen Weltbilder, bitte, auch aufschreiben.
So wie er sagt, also die Vers sagt mir als normale Leser, dass Gott immer ganz stark distanziert
und... Ja, habe ich aber vorhin schon gesagt, das heißt hier nicht böse sein, aber das habe ich gesagt, dass es eine Kritik ist an Sturmgott und Donnergott und Regengott. Notieren wir. Es ist auch eine Absage, Margit und Asir, an die Vielgötterei der tausend Heiden, die für jede Kleinigkeit in der Natur einen eigenen Gott brauchen. Gott sagt, erspart euch den Zirkus. Ich bin Gott, Elohim, und ich decke alles ab. Und wenn ihr an mich glaubt und mir vertraut, habt ihr 500 Götter unter einem Gott. Erspart euch den Zirkus. Und das soll sowohl die Welt wissen, als auch Elia, der ja noch weitere Aufgaben hat und der auch dazu neigt, Gott aufs Feuer zu reduzieren. Und jetzt kommt Gott und sagt ihm, was hast du getan? Sprich zu mir, ich habe mit dir zu sprechen. Und er bringt den gleichen Satz. Und jetzt die Frage an Sie, warum bringt Elia, viele sagen, er hat nichts gelernt, das stimmt nicht, natürlich hat er gelernt. Aber warum bringt er, wenn Gott ihm das noch einmal gibt, den gleichen Sermon, Margit, warum ändert er nichts? Viele erwarten doch, dass er nach dieser Theophanie was anderes sagt. Warum bringt er den gleichen Zirkus? Wer hat eine Idee, Wiebke? Was sagt unser super Ober, wie er jeden einladen? Unser super Jakob. Warum bringt er den gleichen Sermon? Hat er nichts gelernt? Warum sagt er wieder den gleichen Satz in Vers 14? Wer hat eine Idee, bevor ich meins sage? Wer hat eine Idee? Wilma, Ingeborg, Bruder Freund, Moriah, wer hat eine Idee? Waltraud.
Vielleicht will es richtig raus aus ihm. Es soll eigentlich raus aus ihm. Er möchte sie eigentlich dem
zuwenden. Hören Sie zu, bitte. Frau Margit, das stört mich. Bitte.
Er möchte sich jetzt eigentlich vielleicht sogar dem zuwenden, was Gott für ihn hat. Dann sagt er es einfach nochmal, dass es vielleicht da irgendwie rauskommt.
Einverstanden? Er sagt mit entschieden. Noch eine Idee, Sie? Richtig. Genau. Und jetzt kommt ein weiterer Höhepunkt in unserem schönen Löwenstein der schwäbischen Toskana. Er sagt eins zu eins das Gleiche. Und Sie wissen, die Bibel wiederholt ungern, Bruder Freund, das wissen Sie. Die Bibel wiederholt nicht gerne. Und wenn die Bibel Wort für Wort, große Roswitha, Wort für Wort diesen langen Schwanz da wiederholt, den kein Mensch braucht, das ist wirklich ein langer Schwanz, 1000 Worte, die kein Mensch braucht. Wenn die Bibel einem Menschen das Gleiche wiederholen lässt, von dem man ja sagen könnte, er sprach selbiges. Man könnte ja im Deutschen und im Englischen auch sagen, er sprach selbiges. Was will die Bibel uns sagen? Wiederum möchte ich etwas bringen zur Methodik der Bibel. Wenn die Bibel jemand eins zu eins den alten Quatsch wiederholen lässt, will die Bibel uns sagen, schau genau hin, es hat dir was zu sagen. Das heißt, Gott gibt Elia den Raum, den inneren Raum, es wird, genau wie du sagst, den inneren Raum zu seiner Identität zu stehen. Gott lädt ihn noch einmal ein, indem er jetzt fragt, Elia, was bist du? Das gleiche von vorhin. Was ist in dir? Das gleiche Frage. Gleiche Wortlaut. Was in dir? Gott lädt ihn natürlich ein, seine Sicht zu korrigieren, aber ganz klar ausgesprochen, Elia kann nicht. Er kann nicht. Er steckt so in diesem Brennen, in diesem Eifern für Gott, und Gott gibt ihm schon die Möglichkeit, nicht weil er ihn bestrafen will, keinesfalls, sondern weil er ihn zu einer Sichtkorrektur einladen will. Und Gott ist so liebevoll, Moriah, so zärtlich, dass er ihm sagt, ich lade dich ein, aber ich bestrafe dich nicht. Und Elia sagt, Gott, ich kann nicht. Ich kann nicht. Und das ist groß an der jüdisch-christlichen Bibel, an der Bibel von uns Juden und Christen. Er sagt, ich kann es nicht. Es ist so meine Natur zu brennen und ich sehe so sehr meinen Eifer für dich. Und ich, auch wenn ich weiß, dass ich meine Weltsicht reduziere, was ich vorhin sagte, dass es nicht stimmt, dass alle ihn töten wollen. Aber er kann einfach nicht. Er ist so im Feuer, für Gott zu dienen, er sagt es ja, macht es ja für Gott, nicht für sich, dass er sagt, lieber Gott, ich habe wohl gesehen, was das ist und dass du alles in der Hand hältst. Das hat er schon verstanden, ist ja nicht blöd. Aber wenn du mich fragst, lieber Gott, in mir, was ist in dir, fragt den Gott, in mir ist nichts anderes, ich kann mich nicht verrenken, es ist nichts anderes da. Und das finde ich ungemein ehrlich, ungemein tiefgründig, ungemein faszinierend, dass dieser Mann sich nicht verbiegen muss und er sagt, lieber Gott, wenn du mich ehrlich fragst, ganz ehrlich fragst, hat sich nichts in mir geändert. Ich bin dieser brennende Vulkan und ich kann nicht anders. Ich kann es nicht, es geht nicht. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Kennen wir doch. Und dann sagt ihm Gott, geh, und jetzt spannend, in Vers 15, geh, kehr um auf deinen Weg. Wieder Umkehr, schreiben Sie das an, Umkehr. Jetzt sagt ihm Gott, wenn du nicht umkehren kannst, so wie ich dich einlade, kommt keine Strafe, Achtung, keine Strafe. Unterstreichen Sie, kehr um auf deinen Weg, ich schicke dich woanders hin. Merken Sie, wie Gott liebevoll ist. Viele denken, er bestraft ihn. Das stimmt nicht. Er schickt ihn zu einer neuen Mission nach Damaskus, nach Osten, viel weit nach Osten, das war damals Aramäerland. Du kommst und hast eine weitere wahnsinnig wichtige Aufgabe, nämlich den König von Aram zu salben. Und jetzt wüsste ich von Ihnen gerne, was Hazael bedeutet. Weil wenn Sie Hazael verstehen, und man muss natürlich jedes Wort verstehen, haben Sie verstanden, wie liebevoll, wie zärtlich Gott mit ihm umgeht. Was? Nein, ich habe dich mal so genannt, Joe. Thomas, erinnerst du dich an einen meiner Frühesten? Ich nenne ihn gerne Hazael, die Sicht, die Vision Gottes. Schreiben Sie auf. Hazael heißt Vision Gottes, Bruder, Freund. Gott hat eine Vision mit ihm. Es ist nicht nur die Sicht. Chizayon oder Chazon heißt eine Vision in die weite Zukunft. In die weite Zukunft. Dieser Mann, immerhin ein fremder Mann, kann durch Elia zum König erklärt werden. Machen Sie sich bewusst, dass es eine absolute Auszeichnung ist für Elia. Viele denken, im Schmalspur-Kommentar nicht gelesen haben, Gott bestraft ihn. Er muss zurückziehen von seinen Propheten. Bullshit, sonst würde ihm doch nicht sagen, geh und salbe. Sie wissen, was es heißt, jemanden zu salben. Wenn ein Prophet jemanden salben darf, steht er immer noch und ganz besonders Wildrut in der Mission Gottes. Es gibt nichts Schöneres für einen Propheten, als einen König zu salben. Das ist das Amt eines Navi. Und noch dazu einen fremden heidnischen König, der einen jüdischen Namen hat. Bitte, größer kann Gott nicht zum Ausdruck bringen, dass er Elia auszeichnet, eine fette Medaille auf die Brust. Du gehst zum König von Aram. Und er macht ihm narrisch das Leben zur Hölle. Und Aram hatte damals einen König, der Ben-Hadad hieß. Notieren Sie, und Ben-Hadad ist genau der Name eines Sturmgottes. Damit Sie merken, was hier wirklich passiert. Der noch regierende König von Aram, notieren Sie, heißt Ben-Hadad. H-A-D-A-D. Und Ben heißt Sohn. Sohn des Donnergottes heißt das. Ben-Hadad ist ein super, obermega heidnischer Sturmgott, denn in Aram, das ist ein heutiges Syrien, herrschten natürlich auch Götter ohne Ende. Und der dortige Sturmgott, der dortige Baal, hieß Ben-Hadad. Und hieß Hadad. Und sein Sohn ist Ben-Hadad, der Sohn dieses Gottes. Und da tobt natürlich der Götzendienst wie genauso schlimm wie in Phönizien. Und Gott sagt ihm, ich will, dass du was tust. Das ist eine riesige Auszeichnung, Margit. Du, Grosch, schwäbisch gesprochen oder badisch, du gehst bitte zum König von Aram und du gibst ihm einen neuen Mann, der einen jüdischen Namen hat, nämlich Hazael, der wird nicht mehr Ben-Hadad heißen. Im Klartext, die Mission des Elia geht weiter, nur auf anderer Ebene. Ohne Feuer, ohne Sturm, und ohne Erdbeben, weil Gott ihn dazu beruft. Gott sagt ihm zwar, du kannst dich nicht ändern, aber ich werde dir zeigen, wie du doch Dinge tun kannst, die für mich auf einer inneren Ebene voller Feuer und Erdbeben und Sturm sind. Und darum gehst du zum König von Aram, der wird bald zurücktreten, der Ben-Hadad. Du nimmst diesen Hazael, das ist sein Nachfolger, gibst ihm diesen jüdischen Namen, den ich dir anordne, und wirst dem Coram Publico, achten Sie auf die Windetiefe, Coram Publico zum König von Aram ernennen. Im Klartext, was steckt dahinter? Du hast zwar mit Isabel keinen Erfolg, aber ich schenke dir den Erfolg, nach dem du dich sehnst, in einem ganz anderen Land. Das ist der Höhepunkt unseres Seminars. Ich wiederhole, du gehst zwar nicht nach Isabel und die wirst du nicht zum Rücktritt zwingen. Natürlich könnte das Gott im Handum drehen, aber ich möchte dir zeigen, dass meine Wege andere Wege sind als deine Wege. Das alte Thema von Jesaja. Meine Wege sind nicht deine Wege, Moriah. Und deine Gedanken sind nicht meine Gedanken, Elia. Du gehst zu einem anderen heidnischen König. Und dort wirst du erleben, was ich mit dir vorhabe. Denn das ist mein Plan für dich. Und du machst bitte das, was ich dir sage und nicht, was du dir sagst. Und jetzt geht das Spiel noch weiter. Und jetzt nimmst du mir Jehu, den Sohn Nimschis. Das war damals auch ein Prophet. Ich erkläre kurz, was Nimschi heißt. Nimschi ist auch ein Wahnsinn pur. Moriah, Nimschi kennst du nicht. Kennst du nicht. Nimschi bedeutet aus dem der Gerettete, der aus dem Wasser gezogen. Dazu muss man eben Hebräisch kennen. Das Wort Moschee heißt ja auch der aus dem Wasser gezogen. Und Nimschi, ihr lieben Freunde, heißt der Gerettete, so wie Mose damals, der aus dem Wasser gezogene. Sie wissen, die Königin des Pharao zog ja Mose aus dem Wasser und nennt ihn Moschee. Denn sie zog ihn aus dem Wasser. Und Nimshi heißt auf Hebräisch ganz einfach der Gerettete oder der Gezogene aus dem Wasser. Und jetzt kommt noch ein weiterer Höhepunkt. Wir haben einen Höhepunkt nach dem anderen. Jehu ist die Kurzform von Eliyahu. Merken Sie, wie aufregend das ist, Bruder, Freund und die anderen? Jehu, schreiben Sie bitte auf, ist die Kurzform von Eliyahu. Einfach nur anders ausgesprochen. Jehu ist dein Nachfolger. Das heißt, dein Amt geht weiter bei Jehu. Ist das nicht aufregend? Jehu ist die Kurzform von Eliyahu, nichts weiter. Dieser Jehu, der war auch ein Priester, wie gesagt, den wirst du mir zum König sein über Israel. Wissen Sie, was das ist? Das ist nicht im Entferntesten eine Strafe nach dem Motto, geh ins Alter sein. Stimmt nicht, im Gegenteil. Du wirst zwei Könige salben. Du wirst einen König über Aramäerland salben, ebenfalls ein Feind Israels. Du gehst ihm mit dem tollen Namen Hazael, und damit das nicht genug ist, du wirst noch den König über Israel salben, denn Ahab wird bald sterben. Das ist so ein Glanz im Leben dieses Elia. Natürlich nicht so, wer sich das erwartet hat, das ist klar. Aber meine Wege sind nicht eure Wege, das Bild kennen Sie. Nicht, was du willst, geschieht, Elia, sondern was ich will. Du wirst einen neuen König über Israel sein, denn die Tage Ahab sind gezählt, der wird bald sterben. Und du darfst noch dieses Glück genießen, Moriah, notieren wir, Elenchen. Du darfst dieses Glück genießen, einen neuen König, einen mir gefälligen Jehu. Jehu heißt der Gott, der Ewige. Du darfst diesen Jehu über Israel salben und die Gewissheit haben, bevor ich dich in den Himmel abberufe, dass es gut gehen wird mit Israel, deiner Heimat. Und jetzt geht das Spiel noch weiter. Die drei, schreiben sie auf drei Männer. Wiebke, gleich sage ich, Wiebke. Wolltest du was sagen? Wiebke, schnell. Du wolltest was sagen?
Ja, und zwar, ich wollte, was mir im Kopf kam,
genau.
Und eigentlich ist der Ahab das Problem, also der Ahab ist ja auch nicht der Repräsentant von Israel.
Na gut, warte, ganz kurz. Er ist schon König von Israel. Wir müssen formal von informell unterscheiden. Offiziell ist er der Regent von Israel.
Er ist ein Repräsentant von Israel.
Okay.
Und deswegen ist, glaube ich, auch so schief gegangen, dass das beim Karmel nicht so, was das bewirkt hat.
Wunderschön. Wunderschön.
Der König, der hat sich zwar von Elia, sag ich mal, was sagen lassen, aber in dem Moment, wo der Elia nur am Präsent war, hat er sich wieder von der Isebel, der lässt sich einfach von jedem was sagen.
Richtig. Er hat keine Statur und kein Format. Ja, heute hier, morgen da. Dankeschön. Wunderschön.
Der Repräsentant von Israel.
Richtig.
Und mit so einem, jetzt im Vergleich, also den lässt Gott sterben, aber jetzt von Elia, dem gibt er einfach eine Mission, die zwei.
Genau, richtig, genau. Und jetzt schauen Sie an, es kommt noch eine dritte Salbung. Notieren Sie das bitte. Jetzt kommt ein dritter, Stichwort drei. Immer die drei, Moriah. Du holst dir den Elisha. Elisha ist dein Nachfolger, von dem wissen wir noch nichts. Werde ich Ihnen gleich erklären. Aus Abel-Mechola. Und den salbst du mir zum Künder statt deiner. Drei Salbungen. Bitte notieren Sie das. Drei Salbungen. Das ist, hat kein König in Israel, kein Prophet in Israel geschafft. Kein Prophet in Israel darf zwei Könige nacheinander salben, noch dazu einen feindlichen König, und seinen Nachfolger salben. Mose hat seinen Josua nicht gesagt, das ist eine Auszeichnung. Bitte schminken Sie sich ab, diese Geschichte, Elia wird in Salbesein geschickt oder bestraft. Überhaupt nicht die Rede kann davon sein. Es ist eine Auszeichnung, wie wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel dir eine Medaille anheftet, was sie hier. Und sagt, du kriegst das Bundesverdienstkreuz. Das ist das Bundes, Sie können wirklich schauen, ein Bundesverdienstkreuz, der Bund, den er ja abgeschlossen hat, der jüdische Bund, in Anführungszeichen natürlich, Bundesverdienstkreuz. Er kriegt ein riesen Bundesverdienstkreuz, und zwar ein dreifaches, bitte kurz.
Er hat mit dem Vater auch gesagt, ich hole dich jetzt bald zu mir.
Was?
Ich hole dich bald zu mir.
Nein, das steht noch nicht da, das steht zwischen den Zeilen. Ja. Ich verstehe dich so schlecht. Ja, nur so schnell will er noch nicht gehen, aber es ist für ihn der Auftrag, das haben wir gesagt, dein Weg ist noch nicht vorbei. Notieren wir, dein Weg ist nicht vorbei. Und Sie notieren bitte, Assir, drei Salbungen, das ist ein Hammer, das ist eine Wahnsinnsauszeichnung. Und jetzt deute ich mit Ihnen den Namen Elisha. Elisha heißt, Gott wird erlösen. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Joshua, heißt auch, Gott wird erlösen. Sie können notieren, damit Sie das als Christen, meine christlichen Geschwister, mitnehmen. Elisha ist das gleiche wie Jeshua, wie Jesus, nur ein bisschen mehr grün statt blau. Elisha heißt mein Gott, Elia kennen Sie ja von Eliu, mein Gott wird erlösen. Scha, ja, Scha heißt erlösen. Und Jeshua ist einfach Gott, der Ewige wird erlösen. Ihr Name Jesus, in Anführungszeichen, der jüdische Mann Jesus, hat in seinem Innersten etwas, was mit Elisha programmmäßig aufs Innigste verbunden ist. Darum habe ich ja gesagt, Elisha hat 16 Wunder vollzogen. Mehr als Jesus. Elisha ist ein Mann, der Gottes Erlösung, Gottes Rettung verkörpert. Elisha, mein Gott, erlöst. So wie Jeshua. Sie hören es ja schon, ich betone es nochmal. Elisha, Jeshua. Elisha, Jeshua. Bei Jeshua ist Jeroshua. Da ist nur Jehu am Anfang statt Eli. Jeshua, Elisha. Beide Männer hatten Namen, die in Israel gängig waren. Bis auf Elisha. Elisha war eine Seltenheit, aber Jeshua gab es oft. Und hier wird ein Mann eingeführt, dessen Name mit Erlösung zu tun hat. Das heißt, an Elisha, das ist der Punkt, wird es liegen, das schwingt für einen Juden mit, natürlich der hebräische Sprecher kann, er wird dein Werk vervollständigen. Das schwingt mit, das möchte ich Ihnen ja schenken. Elia denkt, ich muss alles zu Ende bringen. Ich muss es, sonst kann ich ja nicht in den Himmel gehen. Gott sagt ihm, wo steht geschrieben, dass du das musst? Wer hat dir das hier gesagt? In welchem Vertrag steht das? Du wirst einen Elisha kriegen. Deinen Verwandten, deinen Bekannten. Irgendein Mensch, mit dem ein Künder, einer der Kinder der Künder. Dieser Elisha hat in seinem Namen das, was du nicht zu Ende bringen sollst. So wie Mose ja auch den Zahn gezogen bekam, du musst ins Heilige Land gehen. Du musst bei Garnen ins Heilige Land gehen. Mose dachte ja auch, er muss ins Heilige Land gehen. Und Gott sagt ihm am Nebel, übrigens auch am Berg, steig auf den Berg hinauf, schau in das Land, das du nicht betreten musst. Übrigens auch eine Parallele zu Mose. Mose musste den Nebo besteigen und Gott sagte ihm in aller Härte, das ist das Land, das du nicht betreten wirst, Gudrun. Und so sagt Gott auch dem Elia, du wirst es nicht zu Ende bringen. Elisha wird es. Und so musste seinerzeit ja auch Jeshua zu Ende bringen, was Mose begonnen hat. Und jetzt schauen Sie Sohn Schafat. Was heißt Schafat? Das wird noch spannend. Kennst du das, Walter? Was ist Sohn Schafat? Das ist auch total spannend. Kein Wort ist hier belanglos. Kein Wort ist belanglos. Was ist Schafat? Wer hat eine Idee? Schafat. Christel? Nicht Christel. Weiter?
Weißt du
es
nicht?
Schafat heißt Richter. Sohn des Richters. Wie Spott. Schafat. Schafat ist der Richter. Sohn des Richters. In Worten ausgesprochen, Gott ist mein Erretter und er ist der Sohn oder die Erbauung. Sie wissen, Ben heißt ja Erbauung. Des obersten Richters. Oberster Richter ist Gott. Ich wiederhole, wenn Sie das in Worte kleiden, die Namen. Gott ist mein Erlöser, Sohn des Richtens, des Rechtsprechens. Gott ist in der Bibel immer wieder der oberste Schofet, Schofet Elion, der oberste Richter. Das heißt, Gott gibt ihm durch die Namen zu verstehen, hör auf, dir Sorgen zu machen, hör auf, dir Vorwürfe zu machen. Das ist nicht nötig. Ich bin der oberste Richter. Und ich schicke dir einen Mann mit Format, Eli, Shoa, der wird das Werk vollenden, ist meine Erlösung. Und über ihn wirst du merken, wie mein Rechtsprechen immer noch Sinn hat. Und jetzt kommt noch etwas, Abel Mechola. Abel Mechola ist übrigens auch die Heimat von Elia. Das ist im Osten ebenfalls nicht weit von Gilead. Abel Mechola hat natürlich auch eine Bedeutung für einen Juden. Das heißt, er nicht kommt aus weiß ich was, aus Buxtehude oder aus Pforzheim. Abel Mechola hat auch eine spannende Bedeutung, die natürlich voller Saft ist. Abel heißt Trauer, Klagen. Das ist nicht der Abel aus der Kainsgeschichte, nicht verwechseln. Das steht zwar so, aber hat nichts mit Kain und Abel zu tun. Abel hat als Wurzelsilke Evel. Und Evel heißt Trauerklage. Die Trauerklage. Mechola heißt das Gegenteil, Tanz. Ein geselliger Tanz. Wer kann sich denken, was die Botschaft ist? Aus deiner Trauer wird noch ein Freudentanz im Klartext. Der kommt aus einem Ort, der in sich voller Programm ist. Man vermutet, wir vermuten in der Forschung, dass dort ein Ort war, in dem Kult praktiziert wurde. Sie wissen, es gab ja wirklich auch so Sakraltänze, an denen Menschen eben tanzten, um den Gottheiten zu huldigen. Und man vermutet, dass man bei Trauer, Sie wissen, es gibt ja Trauerklagen, dass man dort, wenn ein Mensch eben starb, einen Trauertanz veranstaltet. Das vermutet man. Darum heißt der Ort, der ist bekannt in Israel, in der Bibelzeit natürlich. Abel Mechola, dass eben Trauertänze veranstaltet wurden, ritualisierte Trauertänze, um die Gottheiten günstig zu stimmen, dass der Verstorbene in den Himmel möglichst schnell kommen möge. Und in dem Kontext macht das für mich einen anderen Sinn. Nämlich, dass aus einer Trauer auf einmal ein Tanz wird. Abel ist Trauer, Mechola Tanz. Und wenn dieser Mann aus diesem Ort kommt, kann er ja kein Götzendiener sein. Einer der ganz großen Propheten Israels ist ja Elisha mit 16 Wundern. 16 Wunder hat er zustande gebracht. der kann ja kein Götzendiener sein. Also muss er an diesem Ort kommen und etwas mit sich bringen, was mit der tieferen spirituellen Identität des Ortes zu tun hat, beziehungsweise mit der Verwandlung, nämlich dass aus Klage Freude wird. Weil Abel Trauerklage heißt und Mechola Freudentanz. Machol ist auch ein Wort, das daraus kommt. Sie sehen, welche Programmatik, ihr Lieben, steckt, wenn man Worte ernst nimmt. Elisha, Sohn von Richter aus Abel Mechola. Und ihn sollst du, wirklich ihn wirst du, salben zum Künder statt deiner. Da ist überhaupt keine Absageerklärung an Elia. Und darum macht das ja auch Elia. Du hast drei große Salbungen vor dir. Drei riesige Momente in deinem Leben, Rita. Und die sollen dir zeigen, wie sehr ich Gott dich ehre und wie sehr du wichtig bist. Und dann sagt der Höhepunkt 17, was geschehen wird, jetzt kommt noch eine Prophezeiung, was Hazael entrinnt, tötet Jehu, und was dem Schwert Jehus entrinnt, tötet Elisha. Jetzt kommt genau das, was Elia hören will, nämlich Elia will Blut. Ganz hochdeutsch. Elia will Blut. Und jetzt schauen Sie, wie zärtlich, Moaja, Gott mit seinen Kündern umgeht. Elia sagt sich, ich will, dass Blut fließt. Ganz hochdeutsch ausgesprochen. Ich will, dass Blut fließt. Und Gott sagt ihm ja, Schwert, Chorev. Ich habe ja gesagt vorhin, Chorev ist Schwert. Das Schwert kommt ja. Erstmal muss ihm etwas sterben. Sie erinnern sich an Berg Chorev. Erst muss ihm eine Illusion sterben. Jetzt kommt aber das Schwert. Hol dein Schwert aus der Scheide. Jetzt kommt sein Schwert, weil er hat ja Lust auf Schwert. Und dann sagt er ihm, du wirst es nicht tun, Margit. Aber dieser Onkel Hazael, der wird in Israel ein Blutbad anrichten. Und zwar ein gepfeffertes. Das machen wir nicht. Das machen sie zu Hause. Das lesen. Und dieser wird in Israel alle Baalspriester vernichten und alle Kinder Israels natürlich, die übrig gebliebenen sind, die immer noch bis auf 7000 eben diesem Zirkus nachhängen. Und wenn, damit du merkst, dass du auf deinen Blutgenuss noch kommst, dein Blutrausch, der braucht ja Blut, ganz klar ausgesprochen, sagt er ihm, was dem Hazael entrinnt, dem König von Aram, wird Jehu töten. Und jetzt kann ich Ihnen etwas sagen, was ganz heiß ist. In 2. Könige 10 kommt es zu einem Exzess. Jehu veranstaltet im Baalstempel in Jerusalem etwas Gigantisches. Er inszeniert etwas Einzigartiges. Jehu, dieser König eben, der lädt alle ein unter der Maßgabe, so als würde ich in Löwenstein eine Party machen und lade ganz Baden-Württemberg ein. Er sagt, unter Fingierung, er sei ein Baalsfreund, er wird ja König von Israel, dieser Jehu. Er sagt, ich möchte ein Fest machen zu Ehren König Baal. Damit lockt er alle Baals-Anhänger raus, weil sie natürlich denken, er meint das ernst, der neue König statt Achab, Achab ist dann schon tot, Moria. Jehu ist König und sagt, ich möchte Baal ehren. Das ist sein Trick Nummer 4711. Er lädt ganz Israel ein und sagt, ich möchte Baal heute ehren. Gala pur, die Tische biegen sich. Alle Köstlichkeiten, Diner, wie gestern die Hochzeit, nur noch größer. Die Queen lädt ein, die Queen in Buckingham Palace. Das ist sein Trick. Alles kommt, um den Baal durch König Jehu zu ehren. Mit Glanz und mit Astarte, alles hängt an der Wand. Und dann kommt es zu einem Eklat, da kommen die Soldaten plötzlich hinterrücks rein, alle werden abgeschlachtet. Blut ohne Ende. Und dieser Trick beendet endgültig die Dynastie von Omri und Achab. Und das macht Jehu. Wie nennt man das? Ein Komplott nennt man das, ein Putsch. Das ist sein Trick, das ist der große Trick in 2. Könige 10. Das darf aber Elia nicht mehr erleben. Aber passieren wird es. Und dann ist endgültig die Dynastie Achab und Isabel beendet. Isabel wird übrigens auch vernichtet natürlich. Die springt aus dem Fenster und die Hunde zerfressen sie. Dann ist aus. Aus, vorbei. Aber das wirst du nicht erleben, Rita, sagt er ihm. Das musst du mir anvertrauen. Das macht Jehu. Das heißt, Blut fließt. Achten Sie darauf. Es fließt gehörig Blut. Damit kommt Gott Elia nahe. Merken Sie, wie zärtlich die Beziehung ist zwischen Gott und seinem Berufenen. Er weiß ganz genau, dass er gesagt hat, ich will Blut fließen sehen, nämlich dieses Verbrecherische. Und Gott sagt ihm, es wird Blut fließen, und zwar heftig. Aber du wirst das nicht erleben und auch nicht vollziehen. Und dann kommen die 7000, die 7 haben wir schon geklärt, Vollkommenheit. 7000 Menschen, die in Israel diesem Zirkus nicht mitgemacht haben, das versichere ich dir, sagt er dem Eliyahu, Helene Kühn, die werde ich übrig lassen, die den Baal im Nichtbogen und so weiter küssen. Ich verspreche dir, sagt er ihm, es wird ein gutes Ende nehmen. Mit diesen 7000 Menschen werde ich ein neues Israel aufbauen, Elfi. Mit diesen 7000 Menschen, das schwöre ich dir, 7 heißt ja Schwur, mit diesen 7000 Menschen baue ich ein neues Israel auf. Und du wirst es nicht erleben, aber ich verspreche dir, es wird ein gutes Ende nehmen, Ingeborg Wimmern. Und das ist eine der wunderbarsten Prophezeiungen, die ein Mann bekommen kann. Ich denke, Sie sehen es heute in einem neuen Licht. Und dann, passen Sie auf, nochmal ein Höhepunkt, er geht sofort raus, kein Widerstand, und er findet Elisha sofort vor der Tür. Interessanterweise ist er sofort da. 12 Gespanne, 12 Steine gestern, erinnern sich die Zahlen? In keiner Geschichte der Bibel haben Sie so viele Zahlen, Elia. 12 Gespanne Und beim 12. macht er gerade, weil die Zahl voll ist, das Maß ist voll. Und 12 steht natürlich immer für ganz Israel. Da geht die Geschichte mit, schreiben Sie auf 7012. Sehen Sie, wie nach der 7000 die 12 kommt? Die Bibel ist voller Wunder, Wilma Wagner. 7000, und die sind das neue Israel. Darum steht der Elisha, der Sohn des Richters, gleich mit 12 gespannt da, 12 Ochsen. Und wenn Elisha den vorbeizieht, wirft er seinen Mantel. Mantel überwerfen heißt Amtsübergabe, das wissen Sie. Ein Mantel über jemand werfen, das ist eine königliche Würde, heißt, ich gebe an dich meine Würde ab. Und achten Sie darauf, wie Elia es macht. Mit Würde. Bitte notieren. Mit Würde. Er ist nicht mehr verbittert. Er ist voll im Saft, Charlie, voll im Saft. Er geht an ihm vorbei, wirft seinen Mantel. Kann mir jemand gerade noch etwas für meinen Hals zu trinken geben? Irgendeine Flasche in den Holz nehmen? Und eine Schorle noch. Einfach nur eine Schorle. Danke. Er wirft seinen Mantel. Schon verließ er die Rinder und lief Elia nach. Merken Sie, wie das hier passiert. Elisha sieht, das ist der Mann, auf den ich warte, küsst ihn, lasst ihn noch zu Vater und Mutter, und er sprach, geh, kehr um, unterstreichen Sie bitte auch umkehren in 20. Auch das ist ein Schlüsselwort, danke. Danke. Kehr um, unterstreichen Sie immer wieder das Schlüsselwort in 11. Kehr um, es geht immer wieder um Umkehr. Auch Elisha muss umkehren von einer bestimmten Vision, die er vielleicht hatte in Bezug auf sein Leben, Margit. Und Elisha sagt, kehr um, was habe ich dir getan? Was bedeutet, was habe ich dir getan? Das heißt, er will ihn damit provozieren. Ich möchte, dass du verstehst, dass du berufen bist. Ganz wichtig. Elia ist hier nicht grob. Viele denken, er sei grob. Das ist nicht grob. Dieses, was habe ich dir getan in Vers 26. Sondern prüfe, ob du verstanden hast, dass dein Kairos gekommen ist. Dass du jetzt gut und gefordert bist, mit mir zu gehen und Gott zu dienen. Und was macht er? Er kehrte um, kehrte vom Nachfolgen um. Heißt, er rennt nicht mehr ihm nach. Er hängt nicht an ihm fest. Er hat die Botschaft verstanden. Und streichen sie auch umkehren. Das ist sozusagen so ein infantiles Festhalten wollen an Elia. Und Elia, das möchte ich Ihnen auch schenken, tief im psychologischen Besprechung, möchte nicht, dass Elisha an seinem Rockzipfel festhält. Elisha hat so die Mentalität, ich komme nach. Elia sagt, das will ich nicht. Ich möchte, dass du aus freien Stücken und Würde von mir nachgehst. Ich bin nicht dein Vater, eine Papafigur. Sondern darum steht, er kehrte vom Nachfolgen um. Ist ein komisches Deutsch, aber perfektes Hebräisch. Er kehrt von seinem Festhalten um, nimmt das Rindergespann, schlachtet es, macht selbst auch, wie Elia seinerzeit am Berg, alles wird zusammengeschmickt, kocht das Fleisch und gibt dem Volk ein Essen, ein Volksfest. Das ist Elisha. Elia hat Elisha motiviert, nicht kleinkariert mitzuwackeln, sondern ich möchte, dass du dich verabschiedest und dass es ein Volksfest gibt. Notieren Sie, es kommt zu einem Volksfest. Elisha wächst in seine Größe und in seine Würde hinein. Ich wiederhole, Elisha, Vers 21, wächst in seine Größe, in seine Würde hinein. Er ist nicht so ein billiger Nachläufer. Das will Elia nicht. Elia will, dass er es würdevoll macht. Dass er ein Fest macht. Und das ganze Volk ist versammelt. Alle Juden sehen, es gibt einen neuen Elia. Dann hob er sich hinweg und ging Elia nach. Und er durfte ihm dienen. Er durfte. Das durfte akzeptiere ich. Das heißt, es ist eine Bescheidenheit. Elisha wächst in eine Demut hinein. Und jetzt kommt's, die Elia nicht eigen ist. Elia ist nicht in der Radikalität demütig. Aber Elisha soll das eben als sein Nachfolger lernen. Was Elia nicht konnte, macht Elisha. Und jetzt möchte ich noch etwas ganz kurz sagen. Moray, schauen Sie noch mal kurz oben in Vers 16. Ich will Ihnen noch was ganz Tolles schenken. Etwas Gigantisches. Als Perle. Wenn Sie noch mal in Vers 16 oben schauen. Die drei Männer heißen, Moment, trinken, man trank's. Wie heißen die drei Männer? Was wieder?
Jehu.
Jehu.
Dann Abel.
Nee, die drei Männer, Achsel.
Elisha.
Genau, und Hazael.
Und
Hazael. Jetzt will ich Ihnen was Schönes, ganz Tiefes schenken. Der Name Jehu. Ganz tief. Unterstreichen Sie den Namen Jehu und unterstreichen Sie den Namen Elisha. Wenn Sie Jehu und Elisha nehmen und von Elisha das Schar streichen und Eli mit Jehu verknüpfen, welcher Name kommt dabei raus? Ja. Eliahu. Das ist ein besonderes Sahnehäubchen für einen Freund und für alle. Nochmal, wenn Sie Jehu nehmen, diesen sehr seltenen Namen, gibt es nur einmal in Israel, sehr seltenen Namen, Jehu, der Ewige. Wenn Sie Jehu nehmen und den Nachfolger, seinen Priester, Prophet, Nachfolger, haben Sie Elisha. Wenn Sie bei Schar das Yashar wegnehmen, und ein Rabbiner arbeitet ja immer fein, mit subtilen Deutungen, dann haben Sie Eliyahu. Das heißt, dieser Elisha mit Jehu zusammen verkörpern ein Eliyahu auf einer neuen Ebene. Das heißt, Gott will ihm sagen, du musst keine Angst haben. Du musst keine Angst haben. Du brauchst keine Bedenken zu haben. Ich habe für dich einen Nachfolger, der deinem Geist nach, dem Geist, nicht deiner Militanz nach, aber deinem Geist Gott zu verkünden, weiter dienen wird, weiter arbeiten wird, weiter wirken wird. Dieser Jehu und dieser Elisha zusammen werden dein Werk fortsetzen. Hab keine Angst, es gibt ein Weiter. Dein Geist Eliyahu wird in Elisha und Elihu weiter. Und das ist eine ganz große Zuwendung des Gottes, der Elia nicht fallen lässt, sondern ihm sagt, ich bin der Herr, ich bin der Schöpfer, ich bin der Ewigseinde und ich entscheide, was passiert. Und du darfst mir vertrauen, dass es weitergeht und dass ich genau weiß, wann es mit dir zu Ende ist. Und nochmal der Punkt von vorhin, Gott bestraft ihn nicht, wenn Elia Wiebke sagt, ich möchte nicht, ich kann meine Natur nicht ändern. Er darf dabei bleiben. Und Gott sagt ihm ja auch, es wird Blut fließen. Du wirst diese Befriedigung erleben. Zumindest aus dem Himmel. Beziehungsweise dem ist die Mitteile. Aber du wirst das Werk nicht ausüben. Und nochmal der Satz aus dem Talmud. Es ist nicht an dir, Wiebke, das Werk, das du dir vorgenommen hast, zu vollenden, wenn du spürst, dass dein kurzes Leben dazu nicht reicht. Sondern du darfst vertrauen, dass Gott noch andere Boten hat. Zum Beispiel deine Tochter. Die das auf ihrer Ebene, wenn es für sie angesagt ist, oder ein Freund in deiner Kanzlei, wo auch immer, fortsetzen darf. Das ist eine ganz wichtige Botschaft für uns. Elia hat Großes geleistet. Mose hat Großes geleistet. Aber auch Mose durfte nicht vom Nebo in das gelobte Land gehen. Und dennoch dürfen wir die Gewissheit haben, wenn wir uns heute trennen, wenn wir uns heute verabschieden, dass Gott so groß und so tief und so umfassend ist, dass er genau weiß, wenn die Margit Reichle oder der Wolfgang Reichle sein Werk, das er sich vielleicht vorgenommen hat, nachts oder tagsüber, wenn er fantasiert. Es gibt bei Gott genug Boten. Gott hat genügend Boten. Und wenn es nur 7000 sind, Rita, wenn es nur 7000 Zinder sind aus Israel, aus dem großen samarischen Reich, kann Gott mit 7000 Menschen ein neues Volk aufbauen. Das war's. Ganz kurz, weil ich noch 10 Minuten habe, ich will Folgendes sagen. Ich will nur kurz sagen, Kapitel 21 lesen wir nicht mehr. Ich will aber nur 10 Minuten, gibt mir noch die Roswitha.
Ja, klar.
Ja, ich will Ihnen nur kurz sagen, was noch passiert. Ich möchte Sie bitten, zu Hause weiterzulesen. Ich habe ihn ja kopiert, Kapitel 21 und 22. Und Christel Landsberger, bitte noch nicht den Raum verlassen.
Aber ich muss Sie bleiben.
Aber noch nicht abreisen.
Nein.
Okay. Ich will Ihnen nur ganz kurz erzählen. Assir ist hungrig. Ich will der hungrige Assir, der spirituelle hungrige Assir, nur berichten, was in 21 passiert. Das haben Sie ja hier. Hier ist 21, wo steht es? Moment. Nee. Da ist 21. 20, einfach hier weiter. Pass auf, ich will Ihnen nur beschreiben, was hier ist. 21. Hier ist 21. Moment. Hier ist 21. Hören Sie geradezu, darf ich Sie bitten, nicht zu blättern. Sie müssen nicht blättern, nur zuhören. Die Unterlagen sind ja alle vollständig. Wir kriegen Sie nach Hause. Schauen Sie mir bitte in die Augen. Ich will Ihnen nur kurz erzählen, wie es weitergeht. Es kommt zu einem blutigen Kampf in Kapitel 20, zu einem blutigen Kampf eben zwischen Ben-Hadad, der abdankt, weil er nicht mehr weiter kämpfen kann, weil er durch Hazael ersetzt wird, Gott hat es ja angewendet. Hazael tobt gegen Ahab. Es kommt zu einer massiven Schlacht und Ahab verhält sich natürlich wieder gotteswidrig. Gott sagt ihm, du sollst Hazael einnehmen. Du sollst siegen über Hazael. Ich gebe ihn dir, damit du siegst über ihn. Hazael soll ja der neue modellhafte König sein. Ahab verpennt wieder, versäumt wieder eine Situation und möchte sein schwaches Ego einsetzen und lässt Hazael kurz bevor Aramäer kapitulieren, laufen. Der Hazael übertölpelt ihn mit irgendwelchen Sprüchen. Ahab wird schwach, hat wieder kein Format und lässt ihn ziehen. Und das empört Gott kolossal. Weil Gott ihm sagt in Kapitel 20, lesen Sie es bitte zu Hause, Sie kriegen ja die Unterlagen, ich habe sie liebevoll für Sie kopiert, vor Südafrika hieß es zu Hause. In Kapitel 20. Dankeschön. Und wir machen Skype miteinander. Ich freue mich tierisch. Ja. Also, kurz zuhören. In Kapitel 20 tobt ein Krieg eben an einer anderen Front. Aramäer sind ja auch ein Front, die sind im Osten. Sidon ist ja im Nordwesten. Aramäer stürzen sich auf Israel, weil sie ja auch verblendet sind. Und Gott will Ahab die Chance geben, jetzt sei doch mal ein Mann. Jetzt sei doch mal ein gestandener Mann und hör auf mich. Gott sagt ihm, du wirst das tun, was ich dir sage und du wirst ihn einnehmen. Und Ahab lässt sich von den schönen Augen, den grünen Augen des König Hadad, der kurz vor seiner Abdankung steht, betören, der ihm sagt, ach, ich will mit dir einen Friedenspakt schließen. Und wir, so wie die Madame Isabel, wir können doch miteinander auskommen. Und Ahab wird wieder schwach, weil er immer so ein Komplize des Bösen ist. Und da wird Gott empört und sagt, du, ich habe dir doch die Karten hingelegt, du hättest ihn im Nu besiegen können. Da kommt ein anderer Prophet übrigens, der nicht genannt wird. weil Elias Aufgabe ja vorbei ist, und er sagt ihm, warum hörst du nicht auf Gott? Du hättest um ein Haar diesen Feind, der ja im Osten lauert, dauerlauert, hättest du besiegt, wenn du auf mich gehört hättest, wenn du ihn einfach umgebracht hättest und nicht von seinen Mickey-Maus-Sprüchen, ich will mit dir einen Pakt schließen, wir haben die gleichen Götter, hättest einlullen lassen. Wieder so eine Verführungsstrategie, wie mit Isabel. Und darum zerfällt natürlich das Ganze. Aramäer werden wieder stark, weil Ahab die Situation nicht genutzt hat. Ahab merkt, dass dieser unbenannte Prophet ihn total brüskiert hat, und Ahab ist am Boden zerknirscht. Jetzt passiert Folgendes, was zum endgültigen Fall von Ahab führt. Kapitel 21 kommt die berühmte Geschichte von Naboths Weinberg. Da entsteht etwas Hochinteressantes. Ahab ist am Boden zerstört, weil er eben merkt, er hat eine Situation verpasst einfach. Aramäer sind stärker denn je, weil er den Hansel laufen lässt, anstatt zu sagen, nein, kurzen Prozess. Da, wo er töten soll, tötet er nicht. Und da, wo er nicht töten soll, tötet er. Achten Sie auf meine Formulierung. Da, wo er töten soll, er hätte den Tür nicht töten sollen, da tötet er nicht. Und er sagt, ich möchte ihn leben lassen. Er hat mir so schöne grüne Augen gemacht. Und wenn er umgekehrt nicht töten soll, tötet er wie wild alle Priester. Kurzum, jetzt kommt es zur Endabrechnung. Ahab und Isabel. Isabel stirbt ja, wie gesagt, durch Jehu in 2. Könige 10 und Ahab stirbt in 21. Ahab hat einen Palast in Jezreel, zusätzlich zu seinem Palast in Samarien. Er hat zwei Paläste, einen Palast in Jezreel, in der fruchtbaren Ebene, und einen Palast in Schomron, in der Zentrale, die er Omri gebaut hat. Und vor seinem Palast hat ein Mann Naboth, ein unbekannter Naboth, einen Weinberg. Ich will Ihnen in Kürze erzählen, was da passiert. Und Ahab hat einen Anfall, der darin besteht, dass er zu diesem Naboth geht und sagt, gib mir mal deinen Weinberg, ich möchte den haben, weil ich dort mit draußen Kräuter anbauen will. Das ist eine scheinbar banale Geschichte, die ist aber gar nicht banal. Und Naboth will das aber nicht. Ich will Ihnen kurz sagen, warum. Weil Naboth sagt, das ist der erste Mann im Judentum, der einen Widerstand leistet. Das ist ein Mann, den wir nicht näher kennen. Und dieser Mann sagt, nee, ich mache das nicht. Das ist mein angestammtes Recht, diesen Weinberg zu besitzen. Da haben schon meine Väter gelebt und ich gebe ihn dir nicht. Nicht, weil ich ihn dir nicht geben will, sondern weil es das Recht ist, das ich mir von Gott bekommen habe. Ich habe es von meinen Vätern ererbt. Da wird natürlich eine Anspielung gemacht, dass ich von, was du von deinen Vätern, was du ererbt von deinen Vätern erwirbest und es zu besitzen Goethe. Das heißt, dieser Mann, Naboth, ist der einzige Jude, der ihm sagt, du, das mache ich nicht. Ich habe eine Ethik vor Gott. Und wenn Gott mir diesen mühsam gehegten und gepflegten Weinberg gibt, kriegst du ihn nicht, weil er daraus einen Kräutergarten machen will, noch dazu diese Perversion. Sagt, dann macht man aus dem Weinberg einen Kräutergarten. Das kannst du mit sonst was machen, mit mir nicht. Ahab tötet ihn zwar nicht, kommt nach Hause, ist entsetzt über den Widerstand, den ihm ein Jude mit Format bringt und sagt das seiner Madame. Was sagt dann Madame Margit? Was sagt Madame? Genau, Madame sagt, und das ist der absolute Tiefpunkt ihrer Brutalität, Ahab, leg dich schlafen, morgen hast du den Weinberg von Naboth. Natürlich durch Mord. Die Frau kennt ja nichts. Morgen hast du den Weinberg. Geh schlafen, morgen hast du den Weinberg. Und dann macht sie das absolut Tiefste, was das Judentum aufs Schärfste verachtet. Sie holt meineidige Zeugen, inszeniert eine Fehlaussage, inszeniert einen Schauprozess, durch den Naboth gesteinigt werden soll, obwohl er überhaupt nichts begangen hat. Und das ist so eine Verletzung des jüdischen ethischen Denkens, dass meineidige Zeugen eingeladen werden. Dass ein Mann, der sich ethisch korrekt verhalten hat, der sich anständig dem König verhalten hat, dem er gesagt hat, das steht mir zu, ich möchte doch nicht daraus einen Kräutergarten machen, umgebracht wird, coram publico. Und vor allem, jetzt kommt noch etwas, dass in dem Ort von Naboth alle Speichelecker sind. Kein einziger wagt, Isabel zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Alle kriechen sie in den Hintern. So dass ein Eklat passiert, Naboth stirbt und dann kommt es zur großen Szene von Eliyahu. Eliyahu kommt noch einmal, zweimal raus und da kommt auch ein ganz berühmter Satz. Harazachta begam Jarashta. Als Isabel ihn tötet, kommen ja die meineidigen Hansels und sagen, du Isabel, der Fall Naboth ist erledigt, komm, hol den Weinberg ab. Isabel geht zu ihrem Mann und sagt, mein Süßer, der Weinberg ist deiner, das Thema ist vom Tisch. Geh bitte in den Weinberg, er gehört dir. Und in dem Moment, in dem Ahab glaubt, das ist alles geregelt durch meine Madame und die Madame auch glaubt, ich habe ja wieder was erledigt, und das Recht Israels aber so erniedrigt wird, kommt Eliyahu noch einmal rein und sagt ihm, Harazachta Begamerashta, mit Schärfe, du meinst, dass du getötet hast und jetzt das Recht hast zu erben? Du meinst, dass alles so weitergehen wird, wie du denkst? Es ist dein Untergang. Und da sagt er ihm den härtesten Satz, den er je dem König von Israel, je einem Mann, einem König ausgebracht hat. Da, wo du Naboth umgebracht hast, wirst du fallen und die Hunde werden dein Blut lecken. Und da, wo Naboth gefallen ist, wird Isabel fallen. Zwar nicht durch mich, aber durch Jehu und meine Nachfolger. Das ist eine ganz erregende Szene, in der Eliyahu ohne Erdbeben, ohne Feuer, nichts passiert, gar nichts. Er geht zu ihm und sagt, Ahab, jetzt ist das Maß voll. Harazachta vegam yarashta. Du meinst, du könntest das verschweigen. An welche Szene erinnert sie das übrigens? Welche Szene in der Bibel wollte auch jemand vertuschen? Wissen Sie genau? David und Bathseba. David schläft mit Bathseba, schiebt das Kind noch dem Uriah runter und sagt, das hat doch keiner gesehen. Und dann kommt Nathan, ein Prophet, Moriah, und sagt ihm, wenn du denkst, dass das Gott nicht gesehen hat, bist du schiefgewickelt. Das kostet David den Thron, sprich die Spaltung des Reiches. Und das gleiche Spiel haben sie hier. Isabel denkt, ich mache, was ich will. Und der liebe Gott, der ist so ein alter Senil. Und da kommt eben Gott und sagt, jetzt ist das Maß voll. Isabel erlaubt sich, Maß über Maß ihre Götter etc. in den Vordergrund zu stellen, demütigt den Gott Israels, vergeht sich an der sozialen Ordnung und das ist das absolute Ende. Kurzum, da kommt es nochmal zu einer Schlacht in 21 Ende, aber mehr stürzt sich nochmal auf die Kinder Israels, weil eben der Ahab ihn ja schonte und dann steht drin, Ahab wird vernichtet, er fällt tot von seiner Staatskarosse und da kommen tatsächlich Hunde und lecken das Blut, das er vergossen hat durch Ahab und es ist das Ende. Und dann, wie gesagt, ein paar Kapitel, da kommt nochmal Elia und muss nochmal mit dem Nachfolger sprechen. Aber zusammenfassend gesagt, das Schöne an Naboth Weinberg, lesen Sie es bitte zu Hause, ist, dass wenn die soziale Ordnung, das habe ich ja schon mal gesagt am Samstag gestern, Helene König, wenn die soziale Ordnung Israels gefährdet ist, greift Gott ein. Gott ist bereit, lange zu schlucken, Margit und Jakob, lange zu schlucken. Gott ist bereit, seine Ehre, die Verletzung seiner Ehre, Silke und Charlie, in Kauf zu nehmen. Aber wenn die soziale Ordnung des geheiligten Volkes, Sie denken, was ich am Freitagabend sagte, Exodus 19,6 und Exodus 25,8, ihr sollt ein heiliges Volk sein, wenn diese Heiligkeit so gefährdet wird, dass meineidige Zeugen bestellt werden, dass eine gesamte Stadt blind einen unschuldigen Menschen steinigt, obwohl in der Bibel steht, man darf nur steinigen, wenn nackte Fakten vorliegen, wenn zwei Zeugen bescheinigen, dass jemand Verbrechen begangen hat. Das ist so eine Verletzung, eine Demütigung der Ordnung Israels, Charlie. Da greift Gott ein und sagt, so, jetzt ist Feierabend. Jetzt ist endgültig Feierabend. Dein Tod ist besiegelt. Ich habe dir so viele Chancen gegeben, umzukehren. Du hast den Berg Karmel erlebt. Du hast erlebt, was Elia dir über die Frau von Sarepta mitgeteilt hat. Und du treibst es immer noch weiter, anstatt die Frau endlich in die Wüste zu schicken, deine Tussi, Madame Isabel. Hör endlich auf. Und er lässt sich durch sie immer und immer wieder in den Irrsinn führen, anstatt dass er ihr den Laufpass gibt. Und dann sagt Gott Israel, so nicht. Das, was du dem anderen angetan hast, noch dazu, wenn du denkst, dass ich nicht schaue, das wird dir passieren. Was du nicht willst, das Mann, die du etc. Das Blut, das die Hunde lecken, will ich auch kurz erklären, was das bedeutet. Hunde lecken ist sozusagen auf die tiefste Ebene herunterkommen. Wenn Sie das wird, das ist auch eine Metapher im biblischen Denken, Helene. Wenn Hunde lecken, das ist eine Metapher im orientalischen Denken, bedeutet, du bist auf der untersten Skala angelangt. Du hast nicht einmal ein Grab, du hast nichts, du hast keine Höhle, gar nichts. Du bist ein Stück Fleisch geworden. Ein Stück nacktes Fleisch, schappi, happi, das du auf die Straße wirfst, so wie Hunde. Das ist so demütigend, dass Sie das Bild bitte verstehen. Und das ist das Ende von Naboth. Das ist so eine Verletzung eines Mannes, der ein würdevoller Mann in Jerusalem war, der neben dem Tempel eben einen Garten hatte. Und darum sagt Gott, das, was du ihm angetan hast, wirst du, der König von Israel, an deinem eigenen Leib erleben. Dein königliches Blut werden die Hunde genauso auffressen und lecken wie das Blut des Arabs. Und deine Tussi wird den gleichen Tod erleben. Die wird noch ärgert, sie wird sogar zerrissen vom Fenster und von Tieren. Aber wenn du meinst, dass es keine Gerechtigkeit Gottes gibt, bist du schiefgewickelt. Und zwar sehr schiefgewickelt. Gott wacht über allem. Und wenn das maßvoll ist, Stichwort Zweiter Weltkrieg, mussten ja auch viele Millionen Menschen sterben. Aber wenn das maßvoll ist, greift Gott ein und zwar gehörig. Danke für das wunderbare Seminar.
Ja, super, ich möchte dir danken mit einem jüdischen Ausdruck, der in meiner Familie die NS-Zeit überlebt hat. Wenn man etwas endlich kapiert hat, dann hat es zu Hause nur geheißen, aha, Ben Akiba. Jetzt weiß Akiba war ja der Rabbiner.
So ist es.
Und Ben Akiba waren seine Schüler. Und die haben also endgültig kapiert, was ihnen Akiba auseinanderklamüsert hat.
Das hat man bei euch gesagt.
Das hat man, und ich habe jetzt...
Im Robot.
Ja, und ich habe jetzt erst durch meine Beziehung zur israelischen Gemeinde kapiert, wer Akiva war und woher dieser Ausdruck kam. Ich hatte keine Ahnung, ich habe ihn immer gebraucht, wenn irgendwie was war. Aha, Ben Akiva, jetzt weiß ich, wo es lang geht.
Und ich möchte noch eine kleine, Kleinigkeit betonen. Ich habe genau um 12.32 Uhr, dafür möchte ich auch einen kleinen Applaus bekommen, aufgehört. Rosina ist ja meine große